Deine BlizzCon-Qualen haben sich gelohnt. Ich war bislang auf 3 von diesen Messen. Am ersten Mal kommt eine meiner Lieblings-RTS- und Rollenspielschmieden auf einmal mit einem Multiplayer-Shooter um die Ecke.
Overwatch!
Beim zweiten Mal mit einem Mobile-Spiel. Und jetzt beim dritten Mal endlich mit Diablo 4 und alles ist vergeben und vergessen. Und vor allem, es war sogar spielbar. Wie großartig. Da reden wir heute drüber. Zum einen mit meinem lieben Kollegen Holger, der mit mir dort war.
Hallöchen, ich habe die Kamera geschleppt.
Und mit Micha, der nicht dort war. Was machst du eigentlich hier?
Ich saß bequem zu Hause auf dem Sofa und habe den Livestream angeschaut.
Ach, was
war wundervoll. Das war so entspannt, so eine entspannte BlizzCon.
Naja, wir sind ja dafür jetzt erstmal hin, haben Eindrücke von vor Ort gesammelt und teilen die jetzt in dieser neuen Folge des GameStar-Podcasts mit euch, liebe Zuhörer.
Richtig. Es ist ganz witzig, wie sich zum Teil auch die BlizzCon verändert hat, weil ich war ja auf der BlizzCon zuletzt 2013. Ich habe vorhin nochmal meine Titelstory rausgekramt für die berühmte GameStar 13 2013, das 13. Heft, das wir mal gemacht haben, in einem Jahr, um die falschen Erscheinungsmonate auszugleichen, weil sich dann immer weiter verschoben hat, dass das Heft einer gewissen Zahl überhaupt nicht mehr in dem Kalendermonat der entsprechenden Zahl erscheint. Deswegen gab es irgendwann mal eine 13. Ausgabe mit Diablo 3 Reaper of Souls auf dem Cover. Weil das da gerade der neue, das neue angesagte Spiel von Blizzard war.
Das ist schon so lang her.
Und seitdem war ich nicht mehr dort. Und deswegen war es witzig, als wir eine Vorbesprechung hatten zur BlizzCon und ich gemeint habe, naja, wenn ihr Videos drehen wollt vor Ort und es ist zu laut oder das Licht ist nicht gut, geht doch einfach kurz rüber ins Hotel. Und ihr meintet dann, Moment mal, dann müssen wir ja nochmal durch die ganzen Taschenkontrollen und so. Ja, gab's bei uns damals nicht.
Ja, Amerika ist seitdem ein ganz anderes Land, seit du da warst. Also nicht, weil du da warst, sondern seit du da warst. Wir haben es uns auch im Vorhinein, glaube ich, ein bisschen komplizierter vorgestellt, als es im Endeffekt war. Also am ersten Tag haben sie noch wirklich krass nachgeschaut in all unseren Taschen und am zweiten Tag war es so ein bisschen, öffnen sie mal, naja, passt schon, gehen sie rein.
Sie hatten aber auch diesmal mehr Schlangen, wo man durch konnte. Also als ich das letzte Jahr da war, war das, musste man länger stehen, weil es weniger Schalter gab, wo man durch konnte.
Ah, okay.
Deswegen ist das tatsächlich nochmal vereinfacht worden. Und ich meine tatsächlich, was Holger so etwas scherzhaft gerade gesagt hat, ich muss ja zugeben, ein bisschen habe ich es inzwischen im Hinterkopf, wenn ich auf jedes Event in Amerika fliege, dass es halt inzwischen so ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass da was passiert, nicht mehr null ist. Also ich meine, du hörst ja wirklich ständig dazu, dass im Schnitt jeden Tag da eigentlich irgendwas los ist in oft in Schulen, auch in Kinos oder sowas, auf Gaming-Events noch vergleichsweise selten. Und das, ich meine, ich will es jetzt, wie gesagt, auch nicht zu sehr hochspielen, aber du hast diesen Gedanken so ein wenig, finde ich schon. Du, ist nicht völlig von der Hand zu weisen.
Naja, er ist ja durchaus auch verwurzelt in der Industrie, weil jemand, der anonym bleiben möchte, hat mal einen Artikel für uns geschrieben, wie es ist, als Community-Manager zu arbeiten. Und demjenigen wurde vor einer Messe in den USA ein PDF oder sowas geschickt mit Informationen und Tipps zum Verhalten bei Anschlägen. Oh, also wirklich, dass man in Deckung gehen soll, wie man sich dann verhalten soll, möglichst weglaufen, also oder nicht irgendwie offen weglaufen, sondern sich in Deckung bewegen und sowas. Also wirklich ernst gemeint für die PAX war das, glaube ich, für die Spielemesse.
Mhm.
Also kann ich nachvollziehen.
Wieso sagt ihr mir das erst jetzt nach der Messe?
Ja, damit du da hingeflogen bist. Ich brauchte jemanden, der meine Kamera hält.
Ja, und es ist ja so schön, dass man sowas noch erleben darf, als so alte Leute, die wir nun mal sind in dieser Industrie. Es war deine erste BlizzCon.
Ja, und ich war total aufgeregt und begeistert und wusste, so viel Planung, die da vorausging mit Journalistenvisum beantragen und wie komme ich da hin und ich habe noch nichts gehört. Gibt es da wohl einen Transfer vom Flughafen nach Anaheim? Weil das ist ja schon so eine Stunde vom Flughafen entfernt in L.A. Und voll die Sorgen gemacht und dann dort gewesen und hat eigentlich alles gut geklappt.
Ja, für dich. Ich darf nur mal anmerken, dass diese Sorgen nicht unberechtigt waren. Ich nenne jetzt keine Namen, aber ich hatte einen Kollegen, also man fliegt ja da oft mit anderen Journalisten noch, weil die BlizzCon ist ja ein Event, wo aus ganz Deutschland Leute hinfliegen dann. Und ein Kollege, der auch ein Journalistenvisum hatte, aber freier Journalist war, wurde in Dublin abgewiesen. Weil du hast in Dublin, ich meine, zum Glück schon in Dublin, ja, und nicht erst, nachdem er noch 10 Stunden drüber geflogen ist. Aber es gibt ja in Dublin schon einen amerikanischen Grenzposten sozusagen, der hat dich schon mal screened und dann hat er ihnen nicht genug Beweismaterial dabei, dass er als Journalist einen Auftrag auf der BlizzCon hatte. Die wollten dann, glaube ich, wirklich einen konkreten Arbeitsvertrag für einen Job auf dieser Messe, was du als Freier ja nicht hast. Ja. Also das, so funktioniert das ja nicht, weil ich erinnere mich noch, meine erste BlizzCon war ja auch als Freier damals. Und es war relativ witzig, weil ich eigentlich ja nur dein Mikrofonträger da war, Micha. Ich war ja da mega, das war ja so ein bisschen mega nebenbei so, ja. Vor allem, ich glaube, es war 10 Jahre World of Warcraft und du hattest irgendwie eine fette Heft-Titel-Story oder sowas geplant und brauchtest noch ein Interview von Blizzard dazu.
Ach ja.
Und das war total entspannend natürlich. Ich wurde mehr oder weniger damals, ich war da Freier so, hab noch in meiner Studentenbude gewohnt und so ganz am Anfang so meiner Karriere. Und also ich schaue so, hey, willst du auf die BlizzCon? Wir haben da dieses eine Interview. Und das war die eine feste Pflicht, die ich eigentlich da hatte. So alles andere war am Anfang so, ja, wenn halt irgendwas ist, ne, dann schreibst du uns halt noch einen Artikel und sowas.
Ja.
Aber überhaupt nicht groß durchgeplant und sowas. Und dann war es natürlich die BlizzCon, wo Blizzard zum ersten Mal seit 20 Jahren neue Franchise angekündigt hat. Dann ist noch mal ein bisschen mehr draus geworden. Aber ich habe gedacht, Mai, also ich meine, wenn ihr mir eine BlizzCon-Fahrt zahlen wollt, aber dass ich da ein scheiß Interview euch führe, das nehme ich gerne als Wochenend-Entertainment mit.
Ja. Man muss aber auch sagen, das spricht ja auch schon Bände über die Geschichte der BlizzCon in den letzten Jahren, weil Blizzard nun mal eine Firma ist, die nicht sehr häufig wirklich neue Spiele ankündigt. Ja. Overwatch so als einsamer Leuchtturm, 2014 war das, glaube ich, aber sonst war halt wirklich das einzig Neue, was man von der BlizzCon erwarten konnte, nachdem Diablo 3 und StarCraft 2 ja nun schon angekündigt und veröffentlicht waren, das nächste World of Warcraft Add-on. Nichts dagegen, viele Leute spielen World of Warcraft, ich habe jetzt wieder mit Classic angefangen, das stimmt mit mir nicht, aber es war jetzt nicht so der Highlight-Termin im Jahr, also wo du wirklich weißt, okay, wenn wir jetzt hinfahren, dann gibt es hier die richtig große Bombe, die platzt. Und deswegen hatten wir ja letztes Jahr nach diversen Leaks und Andeutungen im Vorfeld die Hoffnung, dass ein Diablo 4 angekündigt würde. Und dann war es halt Diablo Immortal, was ja zu deiner großen Freude wahrscheinlich immer noch das einzige kommende Diablo ist mit einem Totenbeschwörer.
Das stimmt, das stimmt. Aber das ist ja vielleicht auch ganz, ganz interessant, vielleicht mal für die Leute da draußen, weil das auch ungewöhnlich ist, wir kriegen ja schon bei vielen Messen doch so manches im Vorfeld mit. Also ob es jetzt E3 oder Gamescom ist, wir wissen auch nicht immer alles, aber recht viel wird schon vorher, Heiko zum Beispiel klappert dann Publisher ab oder sie klappern ihn ab. Wir sondieren ein bisschen, gibt es denn vielleicht zum Beispiel was ihr ankündigt, wo wir gleich eine fette Titelstory machen könnten? Dann kriegen wir doch ein bisschen schon vorab was. Gerade auch viele kleinere Publisher wollen ja auch die Aufmerksamkeit, dass sie dann vorher schon ein bisschen das machen. Blizzard überhaupt nicht.
Ja.
Blizzard ist tatsächlich so, dass zum Beispiel Overwatch kommt, habe ich in dem Moment erfahren, wo es die Welt erfahren hat, als ich dort war auf dieser Messe.
Ja, also vieles wurde ja schon vorher gemunkelt, aber noch nicht bestätigt. Also,
du hast immer Andeutungen, aber wie gesagt, letztes Jahr wurde ja auch Diablo 4 gemunkelt und dann war es halt nicht so. Und deswegen ist tatsächlich immer so, dass das für eine Redaktion auch, wir schicken da Leute auch so ein bisschen auf Risiko hin.
Ja.
So, weil es eben sein kann, es ist auch nichts. Oder jetzt auch die. In dem Fall zum Beispiel, es gibt ja Leaks, gibt es halt fast immer. Und in dem Fall waren sie auch relativ zuverlässig. Und dazu kam, Blizzard musste halt jetzt einfach. Also, wir wussten, irgendwas Großes muss kommen. Selbst wenn es dann doch nicht Diablo 4 ist, nach dem letzten Fiasko von letztem Jahr, die müssen jetzt irgendwas raushauen. Das wissen sie auch. Also, wird sich's wohl irgendwie lohnen. Aber zum Beispiel hätte auch sein können, dass einfach am Ende so, hey, one more thing. Diablo 4 Logo und das war's.
Ja.
Also einfach nur, wir müssen ihnen irgendwas hinwerfen, damit sie wissen, dass wir nicht nur an dem Mobile-Spiel arbeiten, aber wir haben einfach noch nichts zu zeigen. Fuck, dann zeigen wir ihnen halt ein Logo und dann hast du dann einen Mitarbeiter fürs ganze Wochenende hingeschickt, hast zwei Mitarbeiter in dem Fall sogar, hast ja auch noch Leute eingeplant für den Abend, auch freie Newsautoren, Dimi aus der Redaktion in dem Fall. Mhm. Micha hatte auch schon geplant, er kommt am Samstag rein, um die Plus-Titel-Story, die, wie gesagt, wir noch nicht mal wussten, wie sie ausfallen wird, die ich ihm dann schicke, einzubuchen. Das Livestream-Team von Max hat ein komplettes Wochenende um die BlizzCon geplant mit Live-Schaltungen. Und es hätte uns alles zerschossen werden können, wenn es zu Diablo 4 zum Beispiel nichts gegeben hätte, groß.
Ja. Ich glaube, es gibt zwei mögliche Erklärungen dafür. Die erste ist, nun ja, Blizzard ist eine Firma, die sehr geheimniskrämerisch ist, ungefähr wie Rockstar. Da kriegst du einfach nichts aus den Leuten raus, selbst wenn sie Dinge wissen. Die andere ist, was wir letztes Jahr gesehen haben, Dinge ändern sich scheinbar oft sehr kurzfristig bei so einer BlizzCon, ja. Weil auch letztes Jahr gab es ja dann die Gerüchte, dass Diablo 4 zumindest angekündigt werden soll, auch als Gegengewicht zu Diablo Immortal. Hey Leute, ja, wir machen dieses Handyspiel, aber wir machen auch ein normales Diablo. Aber irgendwie haben sie sich dann kurzfristig entschieden, es doch nicht zu tun. Und da wäre ich natürlich auch nochmal extra vorsichtig als Blizzard-Verantwortlicher, irgendwie schon zu sagen, ja, wir kündigen da natürlich Overwatch 2 an. Und dann sagt Jeff Kaplan 5 Minuten, bevor die Show losgeht, oh shit, diese Assets, die da drin sind, irgendwie die Texturen sind unscharf, können wir nicht machen.
Ja.
Und ja, und alles bricht zusammen. Deswegen, das ist immer eine große Wundertüte, so eine BlizzCon. Und wir haben sie ja, ich weiß nicht, ob die Formulierung von dir war oder von Dimi oder von einem anderen unserer News-Autoren, wir haben sie ja dieses Jahr zur Schicksals-BlizzCon hochstilisiert, was ich so einen wundervollen Begriff fand.
Die war tatsächlich von mir, deswegen lob es gern weiter.
Nee, dann fand ich es blöd. Ja, es ist so typisch.
So
ja, es ist so, Bild, ist so Bildniveau.
Ich hasse euch alle.
Nee, war es ja aber wirklich, weil nach letztem Jahr, wo sie halt ihr Kernpublikum schon ziemlich enttäuscht haben, weil da sitzen nun mal halt die Fans ihrer PC-Marken in dieser BlizzCon-Halle. Nein, die frage ich nicht, ob sie Smartphones haben, auch wenn sie alle welche haben, logischerweise. Und danach mussten sie liefern. Und jetzt mussten sie ja noch mal mehr liefern nach dieser ganzen Hongkong-Affäre, als sie dem Hearthstone-Spieler eben sein Preisgeld aberkannt haben und seine Turnierteilnahmen für
die beiden Caster auch noch gefeuert haben.
Genau, und die beiden Caster gefeuert haben, nachdem der Bliss Chang bei einem Turnierstream gesagt hat, Freiheit für Hongkong, Revolution of Our Times, ja, weil sie halt keine politischen Aussagen wollen. Ich will den einzelnen Fall vielleicht gar nicht mehr so jetzt im Detail diskutieren. Es gibt ein wundervolles Video davon mit dem Michi Obermeier und dem René Häuser und mir auf YouTube oder Gamestar.de. Da kann man sich nochmal anschauen, was wir dazu zu sagen haben.
Wir binden das auch im Artikel unter diesem Podcast ein. Dann,
richtig.
Das passt ganz gut. Aber wie du sagst, das hat die Sache von vornherein überschattet.
Ja.
Und war ja aber auch nur noch irgendwie die Kulmination einfach eigentlich eines eher mäßigen Jahres für Blizzard.
Oh,
also
ja.
Auch wenn du dich so ein bisschen in den Communities rumtreibst, hatte man das Gefühl, mega zufrieden. Ich meine, es wird halt immer genörgelt natürlich, aber die Hearthstone-Spieler waren jetzt nicht gerade mega zufrieden mit dem Stand ihres Spiels. Nach allem, was ich höre, war jetzt Battle for Azeroth auch nicht gerade die beste WoW-Erweiterung ever. WoW Classic kam gut an natürlich, aber es hat so überall so ein bisschen gekrieselt und humort.
Ja.
Also die Diablo-Fans waren natürlich die am sauersten waren und vielleicht die StarCraft-Fans, die schon komplett aufgegeben haben, weil da passiert ja gar nichts mehr, außer noch irgendwie ein neuer Koop-Commander. Genau, sie haben bei Heroes of the Storm nach der letzten BlizzCon spontan die komplette E-Sports eingestampft, was auch offensichtlich die Entwickler auf dieser Messe 2 Wochen vorher noch nicht wussten. Ich habe ja da mit Leuten gesprochen, die sehr begeistert waren über die Zukunft ihres Spiels und sowas. Entweder waren das gute Schauspieler oder die wussten das schlichtweg nicht, dass dem Spiel, also ich meine, es wird ja noch weiterentwickelt, aber das war nicht nur die E-Sports-Szene, hat man schon gemerkt, da wurde schon ein bisschen ein Stecker gezogen, dass HOTS jetzt runterpriorisiert wurde. Und
da gab es auch dieses Jahr gar nichts, oder?
Es gab immer wieder so einen neuen Helden und sowas, aber ist alles langsamer und seltener geworden. Und damals war es halt noch so wirklich so, da waren noch die Entwickler, diese beiden, die ich da gesprochen habe, die waren so begeistert, so, ja, wir haben jetzt ja den ersten Heroes of the Storm-Helden, der komplett eigen von uns gemacht ist. Voll cool, jetzt machen wir da vielleicht mehr davon. Es gab dann auch eine zweite, die dann später kam, die aber komplett ohne Fanfare aus dem Nichts kam, wo du gemerkt hast, okay, da war wahrscheinlich mal noch mehr Story und so drumherum geplant, aber da ist jetzt kein Budget mehr da. Das hat mir im Hintergrund total leid getan, um diese beiden Entwickler, mit denen ich da geredet habe. Aber halt eben, also Blizzard allgemein, es war jetzt nicht so, also es war nicht so, es war die allgemeine Wahrnehmung war ja nicht so, ja geil, BlizzCon, jetzt ehrlich gesagt wirklich so, okay, Leute, ihr müsst jetzt wirklich mal, es muss jetzt geil werden, es muss jetzt wirklich geil werden.
Ja, ich glaube, die Firma an sich hat auch stimmungsmäßig jetzt nicht gerade ein berauschendes Jahr hinter sich. Man hört ja auch Dinge von wegen Stellenstreichungen und solche Sachen bei Blizzard selbst.
Und mehr Einfluss von Activision und den Anzugträgern.
Genau,
und, so,
und ja. Wer weiß, was wirklich hinter den Kulissen einer Firma vorgeht, aber es sind selten fröhliche, erfolgreiche Firmen, aus denen solche Gerüchte klingen, sondern dann doch eher die, wo es zumindest knirscht, sag ich mal. Und ja, es war ein knirschiges Jahr für Blizzard und deshalb mussten sie eine große Show abliefern, die aber dann begannen mit ruhigen Worten tatsächlich von J. Allen Brack, mit dem ich eine wundervolle Vorgeschichte teile, die erzähle ich gleich noch, dem neuen Blizzard-Präsidenten, also so neu auch nicht mehr, aber jetzt dem amtierenden Blizzard-Präsidenten zum Thema Hongkong. Die ich persönlich, also ich finde, es war wichtig, ein Statement zu setzen, aber wie sie es gemacht haben, es gibt ein schönes Wort dafür, das fand ich cringy. Weil er steht halt da und sagt halt, also trägt sein Statement vor, dass sie einen Fehler gemacht haben und dass sie daraus gelernt haben. Auch sehr unkonkret, wie ich finde, weil dann würde ich, also was genau, was habt ihr jetzt gelernt? Ja, dass sie irgendwie diese Vielfalt wichtig finden und dass sie das betonen wollen. Und das könnte man ja auch auf der BlizzCon sehen, wo Leute aus so vielen Ländern da sind. Ja, was hat denn das jetzt noch mit Hongkong zu tun? Auch mit irgendwie längeren Pausen dazwischen, wo man das Gefühl hat, wartet er jetzt auf Applaus oder versucht er die Schwere des Texts durch Pausen zu betonen oder so? Also, es war komisch. Es war gut, dass sie es überhaupt noch mal thematisiert haben, aber es war weird. Ich weiß nicht, wie war das für euch vor Ort?
Ich fand es merkwürdig. Ich habe ja, also er ist ja rübergekommen, hat begonnen ja mit den Worten, ja, sie haben mit dieser Affäre da einen Fehler gemacht. So habe ich schon gedacht, so, okay, ja, sie fangen damit an. Gar nicht mal so doof, weil damit hast du das Thema angesprochen und hast es gleich mal vom Tisch. Und es wird nicht die restliche Präsentation weiter belasten. Ansonsten würde jeder die ganze Zeit überdenken, ja, aber wann sagt ihr denn jetzt was zu Hongkong? Was sagt ihr denn jetzt endlich was? Gleich am Anfang. Und es hat sich so leicht gesteigert, ja, wie du schon gesagt hast, ja, Fehler gemacht und falsche Entscheidungen und zu wenig, nee, wir haben nicht mit allen richtig kommuniziert und alles. Und dann kam dieser eine Satz, wo ich dachte so, er sagte, da muss ich nachdenken, man soll es nicht an den Worten messen, sondern an den Taten.
Ja.
Ja, und dann dachte ich so, oh cool, und jetzt kündigt er irgendwie an, er ist begnadigt oder irgendwie sowas.
Ja.
Und dann kam nichts mehr.
Ja.
Und das ist ja so, hä? Wie? Hab ich's verpasst? Hab ich jetzt nicht zugehört oder was? Oder? Nee, und dann war das Thema scheinbar aus Blizzard-Sicht gegessen. Sie haben sich dazu geäußert, sie haben gesagt, es war ein Fehler, wurden Fehler gemacht und Worte, aber da kam nichts mehr.
Ja. Also was natürlich echt eine Hausnummer gewesen wäre, ist, wenn sie halt den Streamer auf die Bühne geholt hätten und gesagt hätten, hier ist der Typ, ja, hier, wir hassen ihn nicht. Es ist keine persönliche Sache, sondern wir haben halt bestimmte Regeln aufgestellt und es ist unser Fehler, nicht kommuniziert zu haben, was sie für uns bedeuten und warum sie für uns wichtig sind. Mhm. Und aber hier ist Blitzchang und wir schütteln uns die Hand und sagen, du bist uns in 6 Monaten wieder willkommen zum nächsten Turnier.
Vielleicht wollten sie das ja machen, ich weiß ja nicht. Ja,
aber wie auch immer. Ne?
Wahrscheinlich hätte er die Einladung ja gar nicht angenommen, schätze ich jetzt mal. Aber
ich glaube, hätte er sogar nach dem, was der so gepostet hat, hat er sich ja auch schon gefreut darüber, dass sie ihn da... Sie haben ja die Strafe tatsächlich auch reduziert gehabt. Ja. Also zum Beispiel sein Preisgeld kriegt er ja auch wieder, wenn ich mich recht entsinne. Und auch die Caster sind nicht mehr dauerhaft gefeuert. Das war schon vor der BlizzCon passiert. Und da hat er auch so ein recht, sage ich mal, ein Statement abgegeben, wo das jetzt nicht sonderlich grollhegend wirkte dazu. Tatsächlich ging es mir auch so, dass ich erstmal so dachte, oh okay, das finde ich beeindruckend, dass ihr das direkt so und auch strategisch schlau, so im Sinne von Angriff ist die beste Verteidigung, anstatt das jetzt die ganze Messe überschwelen zu lassen und auch oder so blöd eben zu sein, zu denken, ihr könnt es weiterhin totschweigen. Nachdem er, kann man ja auch mal anmerken, so ein bisschen als nette Vor-Ort-Berichterstattung, das Erste, was ich ja dort sah, waren Leute, die Free Hong Kong-Shirts verteilt haben. Mhm. Das heißt, also dieser Internetprotest, der sich da formiert hat, bei dem man ja nie ganz weiß, ist das jetzt nur wieder ein Sturm im Wasserglas, wie zum Beispiel die ganzen Gamer, die sagen, sie boykottieren Borderlands 3 wegen Epic Store und dann Area ist das der vollbeste Borderlands ever. Aber in dem Fall haben wirklich sich Leute die Mühe gemacht, dahin zu gehen, einen Stand vor den Scannern quasi aufzubauen. Die waren noch nicht in der Messe drin, aber die waren direkt davor. Und sehr toll war, dass ich gehe halt da so hin und ich bin eigentlich nur so daran vorbei, weil ich noch in das andere Hotel musste, um meine Badge für Blizzard zu holen. Und da war ich schon so, here, get your free T-Shirts here. Und ich so, ah cool, Blizzard verteilt T-Shirts. Dann gehe ich da hin so, nee, es ist nicht Blizzard, es sind die Hongkong-Leute. Mhm. Während daneben ein Lautsprecher stand, der Willkommensmusik für die Messe spielte. Und was könnte es sein als die Hearthstone-Tavernenmusik? Und der Innkeeper, der sagt, welcome back, it's good to see you again. Während da halt die Hongkong-Typen direkt stehen. Und deswegen fand ich das dann erstmal gut, aber ich fand auch so, sie haben Fehler eingestanden, aber jetzt nicht wirklich so genau konkret, was der Fehler war.
Ja.
Also schon irgendwie so, ja, Kommunikation und sowas, aber damit ist ja auch eigentlich da, okay, der Fehler war nicht, den Typen knallhart dafür abzustrafen. Das ist nicht ein Fehler, aus Blizzards Sicht, sondern eher, wir haben das nicht gut genug begründet. Ja, okay, was ist denn die Begründung dann, die gute dafür? Ja, unsere Verantwortung ist ja, die Welt mit Spielen zusammenzubringen. Ja, und wie macht ihr das jetzt genau? Also fand ich eben auch, das wurde zunehmend schwächer dann, je weiter es ging und war am Ende so ein bisschen so irgendwie Entschuldigung, in die hoffentlich jeder lesen kann, was er will, so und wo aber auch die chinesische Regierung dann vielleicht irgendwie nicht zu angepisst ist, weil sie haben ja nicht gesagt, es war falsch, den Typen zu bannen. Es gab da noch ein ganz interessantes Interview mit PC Gamer mit ihm im Nachhinein, wo er nochmal betont hat, eben nein, wir stehen zu der Entscheidung, dass wir diese Strafen so in der reduzierten Form, und trotzdem, die werden wir nicht aufheben. Wir finden immer noch, dass die angemessen sind. Er hat aber auch gesagt, was ich ganz interessant fand, dass das, das konnte man ja schon vermuten, dass dieses Statement in den chinesischen sozialen Medien, das ja so ein bisschen sehr dem entgegenstand, was Blizzard offiziell gesagt hat, wir wollen keine politischen Aussagen, und der chinesische Hearthstone-Account sagt, wir werden immer weiter die Ehre des Vaterlandes verteidigen. Aber der wurde wohl tatsächlich, das wurde von NetEase, also dem chinesischen Partner, gepostet, und laut J. Allen Bragg, er hat sogar gesagt, wir haben das nicht freigegeben und würden es auch nicht tun. Mhm. Was ich in mehrerlei Hinsicht interessant fand. Erstens mal, dass er da dann sich doch davon distanziert. Gleichermaßen sagt es aber auch, okay, aber dieser chinesische Partner darf anscheinend dann doch mit Blizzard-Logo posten, was er will.
Ja, aber das sind ja genau die Dinge, die ich gerne erklärt bekommen hätte, ja, schon vor der BlizzCon. Ja. Also was er sagt, ne, wir haben nicht mit euch kommuniziert, ist ja vollkommen richtig. Dann sagt mir das doch. Dann stell dich doch mal vor eine Kamera und erklär mir, dass du mit diesem Statement nicht einverstanden bist und dass es nicht freigegeben war von Blizzard. Hätte vielleicht schon ein bisschen geholfen, auch bei den, ja, Debatten, die wir dann geführt haben. Also ja, mal gucken, wie das jetzt in Zukunft weitergeht.
Aber was man dazu anmerken muss, du hast ja schon gesagt, diese Aktivisten standen ja direkt vorm Haupteingang. Ich habe mich am zweiten Tag, die standen ja an beiden Tagen schon da und am Abend vorher auch schon. Mhm. Ich bin einfach mal zu denen auch mal hin und habe mal so mit denen so geredet. Sag mal, wie ist denn das hier so? Wie wird das denn von der Community angenommen? Wie wird das denn von Blizzard angenommen? Haben die irgendwie gesagt, so, es ist ihnen nicht so recht oder so? Und die haben sie mir gemeint, also Blizzard hat denen keine Probleme gemacht. Die haben gesagt, solange ihr da nicht auf das Privatgrundstück geht und einfach vorne dran stehen bleibt, klar, könnt ihr machen. Also haben nichts dagegen. Polizei ist auch nett zu denen und alles. Also ist ja auch Redefreiheit in den USA. Das muss man ja auch bei denken.
Nette Polizei
in den USA? Das ist ja ein Grundrecht und alles. Und sie haben auch zu mir gemeint, es waren tatsächlich in den 2 Tagen nur 2 oder 3 Gamer aus der Community von Blizzard, also Fans, die das Ganze negativ kommentiert haben und gesagt haben, was soll denn der Mist oder was ist denn das hier, Dreck, sehe ich nicht ein. Mhm. Also man muss sagen, also das Publikum war schon eher auf der Seite auch von diesen Hongkong-Aktivisten und von den T-Shirts, die sie verteilt haben, ich habe gefragt, wie viel es waren, 4.000 haben sie gehabt, okay. Also schon nicht wenig, aber trotzdem fand ich, man hat recht wenig von diesen T-Shirts und so, die ja dann als Statement auch sind, dann auf der Messe gesehen. Du hast hin und wieder mal einen gesehen, der so ein T-Shirt anhatte, paar Mal auch Winnie the Pooh-Verkleidung oder Leute,
das die
Winnie
the Pooh. Das Erste, was wir dann auf der Messe, kommt uns Winnie Pooh entgegen. Und das ist ja zumindest die eine Aktion, die er sogar konkret genannt hat in seinem Statement, an denen man sie messen soll, dass sie tatsächlich das alles komplett erlaubt haben.
Also, ja,
dass sie, sie haben die Leute mit diesen T-Shirts auf die Messe gelassen, sie haben die Leute direkt davor. Ich meine, ich kenne mich jetzt mit der Rechtslage ehrlich gesagt nicht aus, ob man das schon irgendwie als, ich weiß nicht, als Belästigung vielleicht doch irgendwie hätte melden können. Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht, aber anscheinend haben sie es nicht mal versucht.
Ja, gut, sie haben ja nur auf den T-Shirts stehen gehabt, glaube ich, Solidarität mit Hongkong oder Free Hongkong halt, ja, und haben nicht gesagt, Blizzard ist ein Kackverein.
Ja, sie haben es ja clever gemacht, weil was auf diesen T-Shirts stand, waren ja Blizzards eigene Firmengrundsätze, dieses Think Globally, Every Voice Matters und sowas. Also selbst wenn Blizzard wollte, es wäre ihm, glaube ich, sehr schwer gefallen, dagegen zu argumentieren, weil das ist doch in eurem eigenen Firmenmanifesto drin. Aber auch eben, wie gesagt, im vollen Winnie-Pooh-Kostüm kommst du auf die Messe, obwohl das offensichtlich nichts mit Blizzard zu tun hat und recht klar ist, was damit gemeint ist. Ist jetzt, wie gesagt, kann man auch alles zynischer interpretieren, was wäre wohl, stell dir mal vor, ein Typ wäre auf Social Media gegangen und hätte gesagt, ich wurde gerade aus der BlizzCon geschmissen, weil ich dieses Shirt anhatte oder ein Winnie-Pooh-Kostüm gehabt hätte. Das wäre ein Shitstorm gewesen, ohne Gleichen. Aber trotzdem, das zumindest kann man eben festhalten. Abgesehen davon finde ich eben auch, also von den versprochenen Aktionen, von den Taten, an denen man sie messen soll, wurde recht wenig gezeigt. Das wird sich noch für die Zukunft zeigen müssen. Aber ich meine, ja, so wie das Klang ist ja eigentlich, wenn jetzt zukünftig nochmal jemand für Hongkong ausspricht, werden wir genau gleich verfahren. Wir werden nur versuchen, schneller ein netteres Statement dazu zu veröffentlichen.
Naja, und vielleicht die Strafe halt nicht mehr ganz so drakonisch ausfallen lassen.
Weil ja, aber in der reduzierten Form, genau. Ja. Das, ja.
Und wir versuchen halt, also nochmal, ich finde ja, ne, wenn sie versuchen würden, wenigstens zu erklären, wie ihre Haltung eigentlich ist und warum ihnen sowas wichtig ist, bitte, ja, aber dann tut es wenigstens auch. Wie gesagt, es gab schon bei uns eine längere Diskussion dazu. Deshalb wollen wir es nicht nochmal komplett aufrollen, weil sonst sitzen wir, glaube ich, noch 2 oder 3 Stunden hier. Es gab auch jemanden übrigens, der bei einer Fragerunde aufgestanden ist und nochmal, statt eine Frage zu stellen, bei der versammelten Designerriege auf der Bühne nochmal gesagt hat, Free Hong Kong Revolution of Our Times, ins Mikrofon, statt einer Frage. Den haben sie, glaube ich, auch nicht rausgeprügelt. Obwohl, wer weiß, ne? Aber ich weiß, also ich habe nichts davon gehört, sagen wir es mal so. Und Nun gut.
Aber abgesehen davon, genau, also ich wollte nur mal, was Holger auch schon sagte, abgesehen davon tatsächlich ist wenig wirklich passiert. Also ich habe ja schon eigentlich gedacht, vielleicht haben ein, zwei von den Protestierern noch irgendeinen größeren Skandal geplant, den sie vielleicht irgendwie bringen wollen. Auf der Messe war das dann gar kein so großes Thema mehr.
Ja, es gab noch eine Aktion, da war ich aber nicht dabei, bei der Hauptpräsentation, glaube ich war es, als diese Hearthstone-Sachen präsentiert wurden, ist halt so ein geschlossener Block von ungefähr, glaube ich, 50 Leuten halt gleichzeitig aufgestanden und hat halt das Gebiet verlassen, wo sie sowas jetzt umgemacht haben. Aber da saßen wir ja auch nicht nebendran. Ja. Es ist auch eine Protestaktion, klar, und das ist auch recht harmlos, aber es ist halt einfach ein Statement von einer Gemeinschaft von Menschen.
Ja. Aber dann hat es Blizzard ja tatsächlich, glaube ich, auch, sage ich jetzt völlig wertfrei, geschafft, auch allerlei Shitstorm einfach zu ertränken in dieser Flut an, muss man eben doch sagen, spektakulären Ankündigungen, was ja der Plan offensichtlich war. Ja. Also, dass die Leute haben halt dann natürlich doch am Ende mehr über Diablo 4 geredet am Ende als über die Hongkong-Geschichte, was auch immer man davon jetzt halten mag. Und das war dann auch die Stimmung auf der Messe.
Was sich halt persönlich am mehr trifft, ne?
Ja. Aber naja, ich sag mal, Blizzard, Glück gehabt, dass es jetzt nicht vor einem Jahr war, weil dann wäre Diablo Immortal.
Oh Gott.
Dann die Phones, ja, und der April Fool's Joke.
Und der chinesische Partner NetEase hier auf der Bühne, um das Spiel vorzustellen.
Also, ja, vielleicht hat ihn da das Timing dann doch ein bisschen.
Diesmal war ja Diablo Immortal überhaupt nicht. Also es wurde währenddessen, du konntest es schon spielen auf der Messe, aber die Inhalte wurden währenddessen im Blog veröffentlicht, aber nirgendwo auf der Messe angesprochen.
Ja, also, die haben nur so einen Aufsteller. Ich bin an dem Stand gewesen.
Aber das ist ja sogar inzwischen. Ist dieser BlizzCon-Effekt ja sogar einfach ein Meme geworden, weil wir auch, als wir bei Paradox waren auf der PDXCon mit Holger zusammen, der Business Development Director von Paradox gesagt hat, sowas machst du einfach nicht. Du gehst nicht auf eine Bühne, würden wir hier auch nicht machen, und announced ein Mobile-Spiel vor deiner Hardcore-PC-Community. Du kannst es trotzdem machen. Die haben ja auch Stellaris Galaxy Command angekündigt und Halo Artworks geklaut und alles Mögliche. Vielleicht auch nicht clever, ja, aber sie haben wenigstens das einige Tage vor ihrer Show gemacht und nicht dort. Und ich habe ihn dann halt nochmal konkret gefragt, ihr wollt also den BlizzCon-Effekt vermeiden, weil er hat natürlich Blizzard ausgespart in seinen Erklärungen. Und er meinte, ja,
ganz genau. Du darfst den Leuten halt einfach nicht das Gefühl nehmen, als ob du ihnen was wegnimmst. Klar, das Diablo für den PC war damals noch nicht angekündigt, das Vierer. Aber die Leute haben halt drauf gehofft. Wenn du ihnen sagst, nee, gibt's nicht, dann ist halt die Hoffnung weg. Und jetzt kriege ich doch kein Diablo 4. Jetzt bin ich aber enttäuscht. Ja, so ein Dreck.
Und ich glaube, also was ich auch ganz spannend finde, ist, mal gucken, wie weit Diablo 4 wirklich noch weg ist. Weil sie haben ja sehr oft betont auf der Messe, wir sind noch in einem sehr frühen Stadium, wir können noch zu vielen Dingen gar nichts sagen oder nur in jedem zweiten Interview, hallo Echtgeldshop, der dann irgendwie in einem Stream bestätigt wird. Und bei dir, Maurice, im Interview sagen sie, na, da gibt's keine Pläne.
Also das war allgemein sehr interessant, wie da teilweise manche Entwickler noch irgendwie nichts sagen zu bestimmten Sachen, andere dann schon voll aus dem Nähkästchen plaudern, so, ja, hier noch und da noch. Und vor allem, ich hatte ja eigentlich den sage ich mal, hochrangigsten im Interview, den Game Director, aber irgendein nicht ganz so hochrangiger hat dann irgendwo anders, ja, nee, Mikrotransaktionen, ja, haben wir.
und das fällt dir ja auch auf, wenn du jetzt mal aus dem Nähkästchen geplaudert, wenn du da abends mit den anderen deutschen Journalistenkollegen mal zusammen beim Abendessen sitzt und man halt im Gespräch so ein bisschen austauscht und, ja, mit wem habt ihr so gesprochen und um was ging's, auf einmal fällt dir so auf, dass es so ganz leichte Unstimmigkeiten gibt. Ja, wie, sehr frühes Stadium. Bei uns hat er gesagt, so, ja, sind schon auf einem guten Weg oder so.
Ja, fertig.
Und dann denkst du so, hä, okay.
Das ist tatsächlich ganz schwierig an der Nachverarbeitung der BlizzCon, dass einerseits, ganz pragmatisch, du musst halt einigermaßen zeitig mit deinen Eindrücken raus, aber es die Message, dadurch, dass da sehr viele Leute, sehr viele unterschiedliche Leute interviewen, die vielleicht auch von der Firma, wie gesagt, der eine ist vielleicht einfach ein bisschen lässiger drauf, ne, der andere hat irgendein Briefing vielleicht nicht bekommen, kann ja 1000 Gründe haben, und der andere ist vielleicht auch wirklich einfach ernsthaft der Meinung, dass seine Kollegen das Spiel ein bisschen unterverkaufen, wenn sie sagen, ist noch mega unfertig. Ja. Wer weiß. Und dadurch entstehen tatsächlich dann wirst du aus unterschiedlichen Quellen und Medien teilweise auch leicht unterschiedliche Eindrücke und Fakten sogar bekommen, weil es eigentlich noch ein paar Tage dauert, bis man das so alles komplett fertig zusammengepuzzelt hat, was da alle im Internet irgendwo gesagt haben.
Das stimmt. Warum ich den Release-Termin jetzt aufgebracht habe, ist, wer weiß, vielleicht hätten sie Diablo 4 ja jetzt nicht mal ankündigen müssen, um es noch vor Release zu schaffen. Vielleicht hätten sie ja, ne, wir wissen, die Industrie neigte nach Fallout 4, vielleicht ändert sich das wieder, aber nach Fallout 4 zu kürzeren Release-Zyklen, weil geht ja auch so, wenn man eine Marke hat, die groß genug ist und genug Leute drauf warten. Also wer weiß, ob sie es nicht auch erst nächstes Jahr hätten ankündigen können und jetzt aber trotzdem gesagt haben, nach diesem Krautjahr und jetzt noch der Hongkong-Sache, wäre es vielleicht besser, es mal zu tun. Unsere Spekulation war ja ursprünglich, naja, sie sagen, es wird für PS4 entwickelt und Xbox One. Nächstes Jahr zum Weihnachtsgeschäft erwarten wir eine neue Konsolengeneration, also muss es ja irgendwie nächstes Jahr im Sommer kommen. Kann aber auch einfach sein, dass sie die Namen der neuen Konsolen in der Form noch nicht verraten wollen oder jetzt schon sagen, es erscheint halt dann für die Xbox Power Game Edition.
Vielleicht dürfen sie es ja auch noch gar nicht sagen. Vielleicht ist ja das die große Überraschung bei den Präsentationen von Sony und Microsoft, wenn endlich die neuen Konsolen mal so richtig angekündigt werden, nicht nur so ominös angeteasert werden, dass sie dann sagen können, und außerdem kommt da Diablo 4 drauf und dann drehen alle durch.
Also, ein Entwickler, der David Kim, hat auch wieder eben in so einem Livestream mit Riker, dem großen Diablo-YouTuber, gesagt, das sind halt gerade die Konsolen, die wir haben. Deswegen entwickeln wir für die. Okay. Wir wissen auch noch nicht, wie die nächsten aussehen. Aha. Ich weiß nicht, ob ich das glauben soll, weil ich meine...
Haben die Wired-Artikel nicht gelesen?
Ist halt, ich meine, Blizzard wird jetzt eigentlich schon Zugriff auf, was auch immer es an Prototypen für Entwickler gibt, haben. Aber das war jedenfalls, was er gesagt hat. Deswegen soll man tatsächlich aus der Konsolenbetitelung soll man nicht schließen, dass das noch diese Generation quasi kommt. Muss aber sagen, also vom reinen Gameplay her, das fühlt sich wie was an, wo du nächstes Jahr in die Beta gehen könntest. Also es war ja schon spielbar und ziemlich gut sogar.
Aber ich habe ja auch Diablo 3 schon gespielt. Jahre, StarCraft 2 auch, Jahre bevor es rausgekommen ist und dachte mir da schon, ja, passt doch. Und dann, dauert es noch echt ewig. Ich war so, nach Diablo 4, nachdem sie auch diese Bühnenpräsentation hatten mit diesem fantastischen Renderfilm, wie halt immer, ja, danke Blizzard, macht halt endlich euren Film und lasst es gut sein.
Aber der war schon besonders geil, weil der war auch 9 Minuten oder sowas.
Ja, lang. Ewig
also richtig,
lang.
Wir haben eine halbe Minute davon gar nicht gesehen.
Ja, da sind die Bildschirme ausgefallen, live. Also im Stream glaube ich dann tatsächlich nicht, aber bei uns vor Ort, mitten in der dritten Minute dieses Trailers, also als die Action anfängt tatsächlich, hattest du einfach, ging der Bildschirm nicht mehr.
Nein.
Du hattest nur noch so eine Fehlermeldung.
So ein Bild im Bild im Bild.
Ja,
im Bild.
So ganz komisch. Genau. Und ich dachte mir schon so, okay, das wird die nächste BlizzCon-Katastrophe. Sie verkacken gerade ernsthaft das Diablo 4-Announcement, das ihnen den Arsch retten soll.
Und überall im Hintergrund. Buh!
Okay. Also bei mir im Wohnzimmer lief alles wunderbar.
Ja, toll für dich.
Toll, super, toll. Ich weiß immer noch nicht, was da passiert. Ich habe es noch nicht nachgeholt.
Oh, ich schon. Inzwischen habe ich es nachgeholt.
Alle sterben. Ich glaube, so kann man es
ganz gut zusammenfassen. Einer stirbt nur, oder?
Nee, es sterben schon diverse.
Diverse.
Ja, okay. Aber Hauptsache Lilith ist wieder geboren. Nee, ich finde, also ich war dann auch so irgendwie erst super hyped, nachdem ich es gesehen habe. Auch, dass es wieder darker ist. Es ist irgendwie halt nicht mehr, also ich fand auch Diablo 3 nie comichaft. Ich habe auch nie diese Beschwerden so ganz nachvollziehen
können. Ja, aber das ist schon comichafter gewesen als das, wie du dir vorstellst, so ein 2D-Sprite-Gedöns mit dunklen, gotischen Sachen.
Ja, es war comichafter, aber ich fand es nie störend, also eine störende Abkehr. Aber ist ja egal, darauf will ich gar nicht hinaus. Ich war dann so hin und her gerissen, als Maurice dann in seiner wunderbaren großen Plus-Preview und auch in allen Videos, die du dann gemacht hast, enthüllt hat sozusagen für uns damals, während der BlizzCon, dass es ja ein Shared-World-Spiel ist, dass du also nie allein sein wirst komplett, dass du nicht offline spielen kannst. Und wir wissen alle, andere Menschen sind schrecklich, wenn man sie im Internet trifft oder im echten Leben, ganz klar. Also auch jetzt gerade in diesem Moment.
Ich würde diesen Podcast auch viel lieber alleine machen.
Ist vollkommen okay, ist ganz
Shared-Podcast.
Ja, du hast ihn gehört, gehen wir.
Manchmal triffst du auf uns, manchmal nicht in diesem Podcast. Also da war ich so hin und her gerissen, weil da bin ich auch super skeptisch, weil ich spiele Diablo zwar gerne im Koop, aber nicht mit random Leuten. Und wenn dann random Leute mir auch noch in den Rücken fallen können via PvP und mich einfach auch feindlich stellen und mich weglöten für ein Ohr, wie es ja auch durchaus schon mal war in den früheren Diablos, da war ich sehr skeptisch. Nachdem ich jetzt aber dein Interview gehört und gelesen, nicht gelesen, gesehen habe, mit dem Luis Barriga, mit dem Game Director und mit dem John Müller, dem Art Director von Diablo 4, wo sie ja sagen, nein, es soll schon so sein, dass man nur sehr selten Leute trifft und dass es was ganz Besonderes sein soll, wenn du mal jemanden triffst. Und das den Kontrast verstärken soll, auch wenn du dann wieder unterwegs bist in einem Dungeon oder so, wo du wieder ganz alleine bist. Okay, also da habe ich dann gesagt, okay, also wenn ihr diese ganz dünne Linie zwischen man trifft überhaupt nie jemanden, okay, da bin ich auch cool mit, und es rennen ständig 80 Leute um mich rum und stehen Schlange bei Oma Müller, Questgeber, der ich die Katze vom Baum retten soll. Nein, das ist halt die Art von Diablo und MMO-igkeit, die nicht sein darf in so einem Spiel. Aber hin und wieder mal jemanden durch die Steppe reiten zu sehen und zu überlegen, soll ich den wegbomben für ein Ohr?
Das, also ich fand, das war vor Ort ja ganz geschickt gelöst, beziehungsweise vor Ort, wo wir waren, gab es ja so ein paar Rechner aufgebaut, ich glaube 20 Stück waren es, oder 10, 20, irgendwas, ich habe nicht gezählt.
Das ist doch egal.
20 Rechner. Und da konnten unter anderem die ganzen geladenen Journalisten mal so in dem abgestellten Kämmerlein miteinander alle spielen. Und du hast hin und wieder mal jemanden getroffen. Natürlich waren das jetzt...
Also im Spiel jetzt.
Im Spiel, genau. Natürlich hast du da mal auch, warst du dann auf einmal so zu zweit oder zu dritt da gestanden. Das ist aber natürlich der Situation vor Ort geschuldet. Das hat ja nichts mit dem zu tun, wie du es später im Spiel hoffentlich haben wirst.
Das weiß man ja eben. Das ist halt, was sie sagen.
Genau.
Und ich finde halt, also ich habe mich dann natürlich auch bewusst in meinem Eindruck entschieden, ein bisschen mehr darauf zu gehen, was sind die handfesten Fakten, wie wir sie in der Demo gesehen haben. Ein bisschen weniger darauf, was sagt der Entwickler, wie es dann irgendwann mal hoffentlich im Idealzustand sein wird. Denn selbst wenn er sich das so vorstellt, man kann ja die Spieler vielleicht schon irgendwie so verteilen, dass so in der Wildnis es relativ selten passiert, aber es wird ja dann auf jeden Fall doch auch belebtere Hubs geben.
Ja.
Mhm. Und machst du das dann da auch so, dass dann ein Spieler, der, du hast so riesige Map und hast da 10 Spieler drauf und es ist dann genug, dass die, wenn sie alle in der Wildnis sind, laufen sie nicht über den Weg. Wenn sie dann in die Stadt gehen, alle 10 auf einmal, blendest du sie dann plötzlich aus und machst sie auf andere Server? Oder habe ich dann doch jetzt auf einmal die 10 hier wieder dann drin, die alle zum gleichen Questgeber müssen? Mhm. Es gibt ja dann doch wieder Orte oder auch wie diese Weltbosse und so, wo sich halt Spieler automatisch sammeln werden. Aber auch halt beim Questgeber, das war ja genau die Situation, die ich halt im Spiel hatte, dass da eine Mutter dir erzählt, oh, mein Sohn hat schlimme Visionen, das ist ganz grässlich. Da liegt er auf dem Bett, niemand im Dorf will helfen. Guck ich rüber, stehen 4 Druiden da um das Bett rum, ja, und fragen den Typen schon aus, weil sie halt einen Dialogschritt weiter in der Quest sind. Und,
ja, das ist Käse.
Und das ist halt, das ist ein Stimmungskiller, der halt schon eben im Hub passieren kann. Ja. Und das ist ja der Social Hub, wo wahrscheinlich dann doch eben häufiger Spieler sein werden.
Ja.
Eine Sache haben sie zum Glück dann später, das hat er mir witzigerweise, und ich habe ihn da auch ein bisschen falsch verstanden, er hat mir auch im Interview gesagt, bei wichtigen Story-Momenten bist du erstmal allein. Ich habe das nicht so verstanden, vielleicht war es auch mein Fehler, dass du tatsächlich erstmal die ganze Kampagne über in den Kampagnenbieten keine Shared World hast. Das haben sie ja in dem Panel dann danach nochmal gesagt. Auch da ist aber natürlich noch unklar, wie eng definieren sie die Kampagnengebiete. Also ist quasi, in Stadt A findet eine Story-Quest statt, in Stadt B auch eine. Ist dann auf der Weg dahin, ist das dann wieder Shared World, weil da gerade keine Story-Quest ist? Laufe ich da dann? Wahrscheinlich, ne? Also wie eng ist das definiert? Prinzipiell finde ich das ja eigentlich eine gute Lösung. Also ich sagen kann, die Story kann ich erstmal für mich erleben, aber die Welt ist ja komplett offen. Das heißt, was ja auch erstmal cool ist. Das ist ja eine riesige offene Welt. Wie schnell bin ich fallig aus den Storygebieten quasi raus und laufe wieder Leuten über den Weg, auf die ich keinen Bock habe? Schwierig.
Ja, man wird sehen einfach, was dabei rauskommt. Ich meine, nicht, dass irgendwie zuletzt irgendein anderes Spiel nochmal ein monatliches Abo eingeführt hätte für Welten, die man für sich hat oder so. Also ich wüsste keins.
Das wäre so geil.
Gottes Willen.
Diablo 4 First.
Diablo 4 First.
Und stell dir vor, du kriegst dann so einen goldenen Skin für deinen Charakter und der bewirkt einfach nur, dass sich alle Leute abmetzeln, wenn sie dich treffen dürfen.
Und auch die, das muss man auch so sagen, die PvP-Zonen sind ja tatsächlich auch Optionen. Das ist ja zumindest immerhin, du kannst überall abgemetzelt werden.
Ja, aber auch da fragt man sich halt, aber wie viele davon gibt es denn?
Das
und
stimmt.
Wo, welche Ausmaße erreichen sie? Weil wenn dieses offene PvP, was sie ja planen, auch nirgendwo, also so richtig nirgendwo möglich ist, sondern halt nur da drüben im Obstgarten und da hinten in der Kirche, ist ja auch blöd.
Ja.
Weil, also wenn dann richtig, also wenn dann, ich meine, ich spiele WoW auf dem PvP-Server, weil ich tatsächlich so ein Depp bin, der diesen Nervenkitzel mag, aber dann halt auch irgendwie 5 Leute versammelt und einen Hordler jagt, wenn er mir auf den Sack geht zu viel oder so. Aber das mag ja auch nicht jeder. Also deswegen meine ich, also irgendwie auch da, sie müssen so viele Balance-Linien, dünne Linien gehen zwischen alten Diablo-Fans und irgendwie neuen Shared-World-Spiel-Fans, die sie ansprechen wollen, dass es echt noch eine spannende Kiste wird. Was ja dann auch beim Item-System ja mit den vereinfachten Stats zum Teil, wo sie sagen, ja, das gibt uns halt Freiraum, dann andere Sachen zu designen und Runenwörter wiederzubringen und sowas. Mhm. Ja, okay, ist auch cool, aber ne, die alten Diablo-Leute wollen halt auch irgendwie 450 Werte in ihrem Charakterbildschirm vielleicht, an denen sie rumdoktern können.
Vor allem ist es ja auch irgendwo Quatsch, also es ist ja nicht so, als hätte Diablo 2 nicht auch schon Runenwörter und viele Affixe gehabt.
Ja, eben.
Und Attribute. Also es ist ja erwiesenermaßen geht das und du kannst eines der besten Action-RPGs aller Zeiten damit machen. Ja. Also ich finde schon, dass ich will es nicht zu arrogant klingen. Also Blizzard ist ja offensichtlich, die wissen ja sehr wohl, was sie tun bei der Spieleentwicklung. Aber ich habe das Gefühl, so was die Komplexitätsbudgetierung angeht, sind sie irgendwie, sie haben ja auch bei Diablo 3 schon die Attribute mega zurückgefahren. Mhm. Irgendwann am Anfang hatten die tatsächlich auch noch ein bisschen so unterschiedliche Effekte. Das Geschicklichkeit hat, glaube ich, irgendwie Ausweichchance und sowas. Und das haben sie ja alles rausgetan, weil sie gedacht haben, okay, wir Attribute bringen einfach, haben wir nichts von. Und dann ist einfach nur, du hast halt ein Primärattribut, das deinen Schaden erhöht. Mhm. Und ich finde, also da trauen sie vielleicht den Spielern ein bisschen zu wenig zu. Selbst den Mainstream-Spielern, finde ich, bisschen mehr geht.
Ja, ja, aber ich meine, man muss es am Ende sehen. Sie sagen ja, sie betonen ja auch dann immer, wenn sie über irgendwie auch zum Beispiel das Skillsystem reden mit den Talentbäumen, aber dann für die passiven Talente und die aktiven levelst du auch. Aber da erreichst du dann auch irgendwann trotzdem bei allen das Maximum, wenn du lang genug spielst, wie sie ja selber sagen. Und so weiter und so fort. Aber dann betonen sie auch immer, ja, aber das kann sich ja alles noch ändern. Überleg mal, wie Diablo 3 in den ersten Demos war, die ihr gespielt habt. Wo ich dann auch gedacht habe, oh, stimmt. Mhm. Als die Runen auch, die noch irgendwie droppen konnten von Gegnern. Und man hat sie dann in Fähigkeiten zugewiesen und sie waren nicht fest bei jeder Fähigkeit als Modifikator, den man aktivieren konnte. Und lauter solcher Irrsinn. Also deswegen glaube ich ja auch, dass es noch weiter weg ist, weil es halt viele so Unsicherheitsfaktoren irgendwo noch gibt bei vielen Systemen, die sie da einbauen. Wer weiß, vielleicht kommt es morgen einfach raus.
Ich hätte ja auch vom Bauchgefühl eher das Gefühl, als ob das jetzt eigens so eine Hubwelt mit ein paar Levels war, die dafür geschaffen war, zu zeigen, was wollen wir damit erreichen? Wie soll das Ding aussehen?
Ja.
Und das heißt noch nicht, dass der restliche Content schon fertig ist.
Ja, und
das
man heißt, muss ja auch sagen, auch gemacht werden. Ich vermute ja auch sehr stark, dass diese Demo einfach sehr stark aus dem Druck geboren war, wir müssen jetzt was zeigen, diese
BlizzCon. Ja,
die muss jetzt knallen.
Ich, genau.
Und deswegen auf jeden Fall kann sich da noch viel ändern. Trotzdem ist es, denke ich, auch gut, eben jetzt schon Feedback zu geben auf dieses Thema. Aber ich finde, was man eben schon sagen muss, ist, wir haben sie ja auch im Interview und so auf dieses Thema angesprochen, die sagen dann schon immer, da kann sich noch viel ändern, aber sie begründen schon auch sehr klar die Gedankengänge dahinter. Also es ist nicht so, dass sie irgendwie, ja, wir hatten jetzt halt einfach keine Zeit mehr und mussten jetzt mal ein paar Attribute reinhauen. Sondern die sagen schon so, nein, wir wollten gezielt die Attribute vereinfachen. Das hat den und den Grund. Das ist schon aus der Philosophie geboren, wie sie mir der Game Director persönlich gesagt hat.
Ja.
Also man, finde ich, darf sich auch nicht zu sehr immer hinter dem, es kann sich ja noch alles ändern, verstecken, weil das haben Leute auch noch zwei Wochen vor dem Release von Fallout 76 gesagt. Immer ein gesundes Mittelmaß, denke ich mal. Mich hat tatsächlich am Attributsystem, und das ist auch ein bisschen, das ist sehr subjektiv, mich hat aber mega gestört, halt wie geschmacklos ist das falsch, also geschmacklos nicht im Sinne von irgendwie unangemessen, sondern das ist halt so irgendwie so
stilmäßig?
Nüchtern, genau, weil halt, es ist ja eigentlich spielmechanisch, macht es ja vielleicht nicht den großen Unterschied, ob ein Amulett dir jetzt plus Intelligenz und plus Vitalität oder einfach plus Angriff und plus Verteidigung gibt. Mhm. Es wirkt aber irgendwie doofer. Was ist denn ein Ring, der mir Angriff und Verteidigung gibt? So was macht der denn? Ich finde, ein Ring, der dir Intelligenz gibt, ist irgendwie in Fantasy.
Es ist halt ein sehr spitzer, großer Ring, mit dem du dich
abstacheln. Genau, und er hat halt einen Ring, den gleichen Verteidigungs-, also zahlt auf genau das gleiche Verteidigungsattribut ein, wie ein Schild und eine Rüstung. Und ich finde, das ist halt irgendwie, das ist vielleicht rein mechanisch funktioniert es, aber es fühlt sich irgendwie für ein Fantasy-Spiel, da gehört ja ein bisschen der Flavor sozusagen, gehört ja auch dazu. Und ich finde, da ist das halt irgendwie gar nichts.
Ja, also, ist halt super abstrakt.
Genau.
Ja, also ist nicht irgendwie, aber das ist ja vielleicht auch einfach gelernt aus anderen Fantasy-Spielen, was wir als abstrakt empfinden und was nicht, weil wenn
Total.
Der Ring plus 3 Feuerschaden gibt, was macht denn der Ring dann? Ja. Feuerspucken oder was?
Ja, es ist halt ein magischer Ring, weißt du?
Ach so, richtig, ja, stimmt.
Die Gegner
brennen
halt.
Ja, auch kräftiger.
Ja, genau, es fühlt sich halt magischer an.
Kann ich verstehen.
Ja, wie gesagt, da ist mir bewusst, das ist so ein sehr, sehr, vielleicht sehr spezieller Kritikpunkt auch. Wobei, durchaus ja einer, den manche zu teilen scheinen online, andere auch nicht.
Aber du hattest trotzdem Spaß, oder?
Das ist die Sache. Also ich hatte,
Ich hatte schon gedacht, du sagst, das ist das Problem.
Das ist so, du spaßt dich auch.
Ja, also wenn du einfach diese Demo einmal spielst, eine Viertelstunde Diablo 4 und dann spielst du danach, sagen wir mal, eine Viertelstunde Path of Exile, Viertelstunde Diablo 3, Viertelstunde Diablo 2, Viertelstunde Torchlight 2, dann gewinnt Diablo 4. Echt? Also an purem Spielspaß. Hm? Eindeutig.
Aber warum?
Aber weil das Kampfgefühl einfach so
das
viel geiler
geht, das
ist.
So, das fühlt sich also so gut an.
Es spielt sich locker, aber hat trotzdem Impact, wenn
genau,
du halt spielst.
Genau, es hat Impact, es sieht jetzt, finde ich, technisch ist noch nicht mega fortgeschritten, aber der Stil ist geil. Aber eben, wenn du dir dann überlegst, okay, aber welches von diesen genannten Spielen würde denn gewinnen, wenn ich es 100 Stunden spiele? Mhm. Und da habe ich das Gefühl, ist Diablo 4 noch nicht ganz so gut aufgestellt. Ja, mit gut. Seinen. Wie gesagt, klar, da kann man nur extrapolieren natürlich, auch kann sich auch noch viel ändern. Aber da ist halt so ein bisschen, also nach 100 Stunden Spielzeit hätte ich keinen Bock mehr, wenn wirklich jeder Ring plus Angriff plus Verteidigung hat. Ja. Da muss mehr gehen, ja.
Du merkst ja alleine schon, wir leben in einer neuen Zeit, weil Diablo-Entwickler schon bei der Enthüllung ihres Spiels das Wort Endgame in den Mund nehmen. Allein das wäre ja bei Diablo 3 undenkbar gewesen, weil alles, was wir aus Diablo 2 an Endgame kannten, waren halt Balrans oder sowas. Ja? Also wirklich so das nie das möglich selbstgemachte Endgame, das es halt damals gab, so im Battle.net. Und dass sie aber jetzt schon von Anfang an sagen, ja, es wird wieder sowas geben wie die Nephalem-Portale, aber mit so zufälligen Eigenschaften, wie die Karten dann in Path of Exile, also dass sie auch da sich ein bisschen was abgeschaut haben, dass sie versuchen, vielfältigere Sachen anzubieten. Klar weiß man noch nicht, was das alles heißt, am Ende sind es halt doch wieder nur Kopfgelder oder sowas, aber dass sie zumindest schon jetzt so auch immer wieder einfließen lassen, hey, ja, es ist auf lange Lebensdauer ausgelegt und wir haben auch unsere Lektionen in dem Bereich gelernt. Wir machen keinen dummen Inferno-Modus, der am Ende so schwer wird, dass du halt nur noch 400 Mal dasselbe Gebiet machen kannst, weil alles davor bringt schlechte Beute und alles danach ist unmöglich zu schaffen. Also, ne, dass sie halt jetzt zumindest die Lektionen einfließen lassen aus den ganzen Dingen, die bei Diablo 3 nicht so gut gelaufen sind. Ja, also da muss man sagen, also
sie holt, das haben sie auch, glaube ich, war das in meinem Interview? Nee, doch, es war, glaube ich, in meinem Interview, das war, glaube ich, nicht Diablo 4, ich glaube, das war World of Warcraft, das war auch so ein bisschen die Frage, wo sich denn die ganzen Entwickler von Blizzard ihre Informationen herholen, was wollen die Spieler denn und alles, wo kommt das denn her? Verteilt ihr Fragebögen dann und die Leute füllen es aus und dann wissen wir müssen 30% mehr Gegner reinmachen oder so. Also es ist halt auch tatsächlich, ist ja auch die BlizzCon selber so ein großer Anlaufpunkt für die Entwickler, weshalb die auch alle da waren, um mit den Fans ins Gespräch zu kommen. Es wurde auch extra darauf hingewiesen, hey, hier sind Staff-Mitglieder da, einfach mal ansprechen, die tragen diese blauen T-Shirts, haben sie meistens getragen, so hellblaue. Und einfach mal ins Gespräch kommen und sagen, hey, was fandst du geil oder was fandst du nicht geil? Dass halt auch mal dieser direkte Eindruck kommen kann, dieser ungefilterte.
Ja, wer weiß, wie wahr das ist. Also ich meine, ja, sowas würde ich auch sagen,
wenn
ich
eine Messe mache.
Ja, es ist ja immer wichtig, auch mit Leuten zu reden, ist ja klar. Aber dass die sich nicht auch irgendwie Spielerdaten und sowas anschauen und ihre Spiele auswerten.
Das machen sie bestimmt zusätzlich noch. Das können die. Die haben da bestimmt irgendwelche Analyse-Tools, dass sie schauen können, wie viele Stunden wurde in Stufe 4 von Diablo 3 verbracht.
Ja, genau. Oder welche Quest wird in World of Warcraft am meisten gespielt oder am meisten geskippt? Oder wahrscheinlich schon, ja. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, wie war das 50 Hasen?
Irgendwas mit Hasenfällen, weiß ich noch.
Was glaube ich, aber auch ein wichtiger Einfluss auf Diablo 4 war, ich meine, ist ja irgendwie offensichtlich mit der Shared World, aber ist Destiny.
Ja, klar.
Und zwar, glaube ich, auch recht direkt, weil wenn du dir so ältere Interviews und so anschaust, hörst du oft von dem Umgekehrten, dass die Destiny 2-Entwickler, die waren ja früher noch bei Activision Blizzard und konnten auch mit Blizzard dann sich treffen und austauschen. Und die haben sich dann von den Diablo Immortal-Entwicklern, habe ich das richtig verstanden, auch ein bisschen Rat geholt, weil die ja nach Diablo durchaus auch in so eine Krise kamen, dass Destiny 2 nicht so gut ankam und wie können wir das ein bisschen verbessern und sowas. Und Diablo hatte es gerade schon geschafft, aus einer Krise rauszukommen mit einem Add-on und sich zu retten sozusagen. Und ich habe da mehrfach gelesen, dass es zwischen diesen Teams durchaus dann direkten Austausch, wie man denn Loot-Systeme macht, wie man Spieler belohnt und sowas gegeben hat. Und ich würde mich nicht wundern, wenn das dann auch eben hinter den Kulissen, was wir dann eben damals noch gar nicht wussten, dann auch das Diablo-Team mal gefragt hat, wie macht ihr das mit der Shared World? Was macht man das da am besten? Wie geht denn das? Weil dass sie auch recht bewusst diesen Begriff benutzen, der Shared World. Das ist ja ein recht spezifischer Begriff eigentlich, den so viele Spiele gar nicht haben, weil oft sind es dann einfach direkte MMOs. Ja. Shared World ist schon, so finde ich, auch recht konkret ein Destiny-Ding eigentlich. Und genau, aber das fand ich noch ganz interessant.
Ja, das stimmt. Wollen wir vielleicht noch über die anderen Spiele sprechen, ja, bevor dieser Podcast endet?
Oh Gott.
Ja, ein oder zwei. Weil ich bin ja, jetzt wo ich wieder in World of Warcraft drin bin, fand ich ja ganz diese Zwischensequenz, die sie gezeigt haben, bei ihrem Eröffnungspanel von World of Warcraft Shadowlands, famos, ja, leider, auch wenn die Lore halt inzwischen hoffnungslos verstrickt ist und verwirrend und in Teilen nicht gut auserzählt und sowas.
Ne? Ich musste tatsächlich fragen, wer ist denn jetzt der Lichtkönig?
Der Bolvar vor Dragon.
Richtig, ich dachte nämlich immer noch, dass es Arthas ist.
Aber ja, aber dass es Arthas ist. Ja, der Arthas ist halt irgendwie 8 Addons nicht mehr sehen, das ist halt Wrath of the Lich King. Aber tatsächlich, also es gibt so viele Dinge, die sich da ändern. Und dann Sylvanas, die ja jetzt im Prinzip eine Schurkin ist, ne, vor 2 Addons war sie noch die Anführerin der Horde und hat dann irgendwie Tel Drassil niedergebrannt, warum auch immer. Ja, also, weil sie sauer war, einen schlechten Tag gehabt. Aber
Gründe.
Also viel passiert. Aber trotzdem, ja, dass sie halt dann diesen Story-Twist da einbauen, dass die Krone des Lichkönigs zerstört wird und sich dann dieses Portal ins Jenseits öffnet, was auch immer das dann sein soll, ja, haben wir nie vorher was davon gehört. Also die Warcraft-Lore lässt sich auch, ist wie lauter Schachteln, die man immer weiter aufeinander stapelt und wird schon alles passen.
Vor allen Dingen, es ist doch nie jemand richtig gestorben in World of Warcraft.
Doch.
Ich habe es jetzt zu wenig gespielt, muss ich ehrlich gestehen. 2 Stunden, Leute.
Aber ja, 50 Hasen, die triffst du dann wieder.
55 Hasenfälle und 2 Stunden, wow. Ja. Nee, aber die sind doch immer zu diesem Engel gekommen, diese Engelsstatue, und mussten dann wieder zurücklaufen zu ihrem Körper, oder?
Ja, die Spieler ja, aber doch nicht die Charaktere in der Story.
Ach, gilt das nicht für alle?
Nein. Ein NPC geht nicht zum NPC-Engel. Du wirst irgendwann in diesem Addon vor das Tribunal der Hasen treten und dir all deine Verbrechen vorlesen lassen müssen.
Ja. mir geht's tatsächlich auch so wie Micha. Ich spiele es ja gar nicht WoW, weil ich einfach Online-Rollenspiele nicht mag. Aber immer wenn sie diesen Anlauf auf ein neues Add-on mit den Story-Trailern haben, denke ich mir, warum spielst du das eigentlich nicht? Das sieht doch so geil aus.
Nee, aber nicht
immer. Nicht nur die Render-Trailer, auch zum Beispiel so dieser fantastische Jaina Warbringers-Trailer mit diesem Lied, dachte ich mir so, fuck, ich will jetzt die ganze Jaina-Story haben, ja? Das ist so großartig, das ist so fantastisch. Aber dann, guck mal, ja, aber dann am Ende sind es halt doch dann diese lahmen Ingame-Zwischensequenzen dieser hoffnungslos veralteten WoW-Engine und die Kämpfe sehen scheiße aus und was will ich denn eigentlich damit? Aber da dachte ich mir, ich saß auch wieder drin, so, oh, das ist jetzt schon cool.
Ja, ich fand, es gab aber auch mal so ein Tief. Also zum Beispiel, mein Legion ist zum Beispiel ein Add-on, was in der Community eigentlich sehr beliebt ist, oder zumindest soweit ich das nachvollziehen kann. Aber da war ich nie so hyped. Ja, diese Dämonenwelt, dann kannst du selber irgendwie diesen Dämonenjäger spielen, mochte ich eh nie. Dann auch bei Battle for Azeroth mit irgendwie, oh ja, jetzt kämpft wieder Allianz gegen Horde. Ja, aber jetzt haben sie zumindest halt wieder einen prominenteren Schurken. Sie haben echt nochmal wieder so einen Cataclysm-Twist drin, dass halt wirklich eine komplett neue Welt sich auftut und sich alles verändert, so die ganzen Vorzeichen. Also, ich glaube, spielen werde ich es vielleicht trotzdem nicht, weil ich spiele jetzt Classic weiter, weil das ist so die Welt, wie ich sie damals kannte, als ich noch klein war. Und nicht, dann sollen die Leute heute, sollen ihr Warcraft spielen, ich spiele das alte. Aber trotzdem, fand ich auch in dieser Kette von Ankündigungen auch echt nochmal wieder so ein Leuchtturmding. Weil es waren halt alles echt große Sachen. Wir machen Diablo 4, wir machen ein WoW-Addon, was irgendwie die komplette Lore einmal umstülpt und eventuell alle toten Charaktere wiederbringt oder sowas.
Stimmt.
Und wir machen Overwatch 2. Oh, Moment halt. Ja.
Auch wenn ich es schade finde, dass ich noch zum Abschluss bei World of Warcraft, mit jedem neuen Addon machen sie es halt einen Schritt noch unmöglicher, jemals Warcraft 4 zu machen. weil du kannst ja, finde ich, jetzt nicht Warcraft 4 machen. Am Ende von Warcraft 3 ist Arthas gerade zum Lichtkönig geworden. Jetzt fangen wir Warcraft 4 an. Ja, der zweite Lichtkönig ist jetzt auch schon tot.
Ja.
Das geht halt nicht. Es ist,
Previously on Warcraft.
Ja, genau.
Dann machen sie so ein Sci-Fi-Spiel draus und sagen irgendwie 10.000 Jahre in der Zukunft von WoW.
oder ein Prequel.
Ja, das waren ja die Prequels. Die Warcraft-Strategiespiele waren ja die Prequels.
Ja, nochmal zu Warcraft, also nochmal vorher.
Aber da gibt's ja nichts, da gibt's
die
ja noch
entstanden
keine Orks.
Die Orks.
Ach so, ja, okay, stimmt. In der Scherbenwelt und so. Naja.
Ja, aber sie machen dann genauso so Warhammer 40k-mäßiges Ding, dass dann die Orks jetzt alle Weltraum-Orks sind.
Ja, dann ist es,
das ist doch Warhammer 40k.
Ja, ja, genau. Ja,
das
ist doch stimmt. Und dann geht's halt nahtlos in StarCraft über. Man erfährt, es war die ganze Zeit ein Universum. Dana mutiert dann zu Kerrigan. Ja. Die dann zur Schwarmkönigin mutiert. Perfekte Idee, Blizzard Storywriter. Ich weiß, ihr hört uns zu. Bitte schreibt das bitte auf. Ihr schreibt mit, oder?
Ja, schon.
Also wäre mir persönlich sehr wichtig. Overwatch 2, verstehe ich nicht.
Ja. Ich auch nicht.
Ich verstehe es nicht.
Ich fand es nett beim Spielen und alles und fand auch die Idee endlich. Also was mich ja an Overwatch früher am ersten immer gestört hat, ist, dass es ein reiner Multiplayer-Shooter ist. Dass diese ganze Geschichte, die ja schon ziemlich geil ist mit dieser Superheldenorganisation, die verbannt wurde und dann doch wieder in Aktion tritt, dass das immer nur in diesen YouTube-Videos erzählt wurde. Dachte ich mal, ich will das doch mal als Spiel haben. Ich will doch da mal irgendwie was erzählt kriegen, hab ein paar Helden, mit denen ich mich identifizieren kann, ein paar starke Momente, cool. Und dann haben sie das ja genau jetzt dieses Jahr präsentiert und ich dachte im ersten Augenblick so, oh cool, und auch noch Koop, das klingt ja auch schon mal in erster Linie gut. Und dann habe ich das oben im Presseraum auch mal gespielt, ein paar Mal, und dachte so, ja, irgendwie wirkt das ein bisschen aufgesetzt. Das ist jetzt, also beim ersten hast du ja, ist ja der große Reiz darin, den Charakter zu meistern. Zu wissen, was der kann, richtig zu agieren, die Fähigkeiten mit den anderen auch zusammen einzusetzen. Die Gegner sind ja auch fordernd, weil das sind ja andere Menschen, die hoffentlich auch gut spielen. Nicht so wie ich. Und dann hast du bei diesem Overwatch 2, was du umspielen konntest, diesen Story-Koop, ja, du hast ein paar Cutscenes zwischendrin und dazwischen kommen mal ganz viele Roboter, auf die du schießt.
Ja, wie im echten Leben.
Ja, aber na, also irgendwie hatte ich mir da mehr erhofft.
Ich finde auch, Abwechslung. Also ich mag ja Overwatch. Ich habe Overwatch echt lange gespielt, weil ich mochte das Spielprinzip. Ich mag diese Interaktion zwischen den Charakteren. Ich mag es, dass halt jeder so seine Rolle hat dann irgendwie. Mhm. Ich war halt immer der Torbjörn, der irgendwo seine Geschütztürme hingestellt hat. Hoffentlich dort, wo die anderen nicht sofort wussten, wo sie stehen, weil es so offensichtlich ist, dass sie sofort wegschießen. Also ja, ich bin nicht gut in Multiplayer-Spielen, aber ich habe das echt immer gerne gespielt, zumal Overwatch ein Spiel ist, was dir auch Erfolge erlaubt, wenn du nicht wirklich so ein Top-Spieler bist, sage ich jetzt mal. Weil irgendeinen kriegst du immer. Irgendwann bist du immer Player of the Game. Und was ich jetzt aber bei Overwatch 2 wirklich nicht verstehe, ist, warum denn die 2? Warum denn eine Fortsetzung in Anführungszeichen zu Overwatch, die diesen PvE-Modus einführt und irgendwie neue Helden, aber die Maps kriegen alle und irgendwie kann dann, also
die Helden ja auch.
Also die Fortschritte, die du ja aus
Ersten gesammelt hast, kannst du auch wieder Overwatch 2, genau. Also, ne, sodass der Multiplayer-Modus nicht fragmentiert wird, auch gut, aber ich krieg dann irgendwie diesen PvE-Modus. Also irgendwie erscheint mir das alles, wie du sagst, Holger, unrund. Also irgendwas passt da nicht zusammen und was ich eigentlich eher erwartet hätte von einem Overwatch 2, also was wirklich diese Fortsetzung im Titel trägt, ist halt, dass sie irgendwie eine Antwort finden auf Battle Royale und auf alles, was halt momentan diesen Multiplayer-Markt beherrscht, auf Fortnite, auf Fortnite. Also brauchen wir jetzt gar nicht weitersuchen, ja, auf Fortnite. Und das haben sie nicht, weil PvE ist nicht der nächste große Multiplayer-Trend. Also wahrscheinlich weiß kein Mensch, was der nächste große Multiplayer-Trend ist, bis er da ist plötzlich, aber es wirkt nicht mutig, es wirkt nicht wie der nächste große Schritt für Overwatch. Diesen PvE-Modus hätten sie irgendwie als DLC in Overwatch 1 integrieren können, als irgendwie nette Story-Variante,
das die man ganze, spielen kann. Das ganze Ding, so wie du es bisher kennst, wäre ja perfekt für eine Expansion gewesen, so wie du es früher gehabt hättest. Hättest gesagt, hier nochmal 20 oder vielleicht sogar 29,99 € und dann kriegst du halt eine schöne Story-Kampagne, die du mit Freunden spielen kannst, kriegst nochmal ein paar zusätzliche Skins, die du dir spielen kannst und die neuen Charaktere. Da hätte ich gesagt, ja, Gott, warum nicht?
Die Sache ist, es fühlt sich ja auch genauso an.
Ja, klar.
Es fühlt sich, aus dieser eigentlich ja sehr positiven Politik, dass die beiden Spiele sogar zusammen gespielt werden können, und du kannst mit Overwatch 1 Spieler mit Overwatch 2 Spielern spielen, ergibt sich ja automatisch, dass sich nicht sehr viel ändert, grundlegend. Ja. Und so fühlt sich es auch in dieser Kampagne an. Also, so das ganze Ballergefühl, das ist ja gut in Overwatch, aber trotzdem, also es gab schon jährliche Assassin's Creed und Call of Duties, die mehr geändert haben, und zwar deutlich mehr. Mhm. Das sind halt einfach ein paar neue PvE-Levels in einem komplett bekannten Shooter. Also du vergisst, finde ich, sehr schnell, dass du da nicht gerade Overwatch 2 spielst und nicht so ein Uprising, wie hießen die Events, die Archiv-Events da, wo ja auch schon mal ein bisschen PvE im Einser ja gab. Das war ja sogar schon da. Das lässt sich sehr leicht vergessen und im Multiplayer erst recht. Und klar, der Modus ist neu, aber so das grundlegende Ding ist halt einfach das grundlegende Ding. Und ich weiß ja auch nicht, was ich mir jetzt konkret erwartet hätte. Ich bin also nicht der Overwatch-Experte, aber halt allein auch einen größeren grafischen Sprung, wenn du es schon Teil 2 nennst. Ne?
Ja.
Als da ein bisschen ja die Helden haben jetzt hier, Lucio hat jetzt glühende Dreadlocks, sehr doll.
Ja, die haben ja alle so ein leichtes Update grafisch erfahren, zumindest die vier, die wir jetzt vor Ort haben sehen können.
Ja, aber halt ein leichtes.
Ja, leicht. Die Grafik-Engine vom meinem Standpunkt her aus
fand ich, sah immer noch genauso aus wie das Spiel vorher. Ja. Also ja. Da gab es keinen großen Sprung.
Ja. Das Witzige an der ganzen Kritik ist, finde ich, dass eigentlich vor der Service-Game-Ära hättest du ja nicht mit der Wimper gezuckt, wenn nach 3 Jahren gesagt wird, der zweite Teil kommt
jetzt. Das stimmt.
Aber da hättest du vom zweiten Teil auch ein bisschen mehr erwartet. Also ich meine, ich sag mal, völlig jetzt aus dem Hut gegriffenes Beispiel, aber der Sprung von Age of Empires 1 zu Age of Empires 2, ja, das war halt ein Sprung. Da hast du gesagt, okay, ich kann jetzt voll verstehen, warum er das nicht als Add-on veröffentlicht hat. Im Gegenteil, ich wäre niemals auf den Gedanken gekommen, warum das ein Add-on sein könnte. Ja. Warcraft 2 zu Warcraft 3, ja, also klar, natürlich ist das kein Add-on. Und das ist irgendwie so, hä? Also,
ja, Diablo 3 zu Diablo 4, auch da.
Oder 2 zu 3. Add-on,
also, ja.
Oder auch ein, also 1 zu 2, also bei jedem Blizzard-Spiel bislang eigentlich. Und ich habe den Verdacht, dass es da verschiedene Kräfte hinter den Kulissen darum rangen, die einerseits sagen, Leute, hier die Erbsenzähler bei Activision, haben wir mal geschaut, ihr habt aber recht lang kein neues Spiel mehr veröffentlicht.
3 Jahre schon.
Ja, genau, also und irgendwie ist jetzt der Einnahmenstrom hier gerade mal, ne? Also ein neuer Release wäre jetzt schon mal geil. Und dann vielleicht ein anderer. Das klang so ein bisschen aus manchen Interviews mit Jeff Kaplan so ein bisschen durch, dass es gar nicht so leicht war, das durchzusetzen, dass die beiden kompatibel sind, diese Spiele. Hm. Dass man einfach, ja, aber wir wollen eigentlich jetzt nicht unsere Multiplayer-Leute fragmentieren. Also auch nur kann man nur spekulieren. Dazu wird Blizzard sich nie äußern, dafür sind die zu professionell, leider. Aber es ist irgendwie komisch, weil diese PvE-Modi, die sind auch ganz klar hat gesagt, nicht geil genug. Also die müssen ja allein den zweiten Teil rechtfertigen, weil das ist der eine exklusive Content, den es da gibt. Und die sind halt nett. Aber was Holger auch schon sehr gut sagte, man merkt halt auch ein bisschen, die Overwatch-Helden sind halt eher für Multiplayer designed. Da hast du halt verglichen jetzt zum Beispiel mit einem Borderlands-Helden, ja, der 3 Skilltrees hat, die du voll customizen kannst und sowas. Du hast 6 Talente, von denen du 3 wählen kannst. Und das war's. Und dann hast du eine Handvoll aktiver Fähigkeiten, deren, also bei Tracer zum Beispiel, ich habe Tracer gespielt, weil ich die auch cool finde in Overwatch und so. Das Interessante an ihr ist ja gerade, dass du mit diesen paar wenigen Tricks, die du hast, die auf Millionen Weisen einsetzen kannst, um einen anderen Spieler auszutricksen. Wenn du halt aber gegen eine tumbe KI spielst, dann ist dieser kurze Teleport von ihr plötzlich eine viel weniger spannende Fähigkeit, weil du trickst die ja nicht irgendwie clever aus oder sowas. Du ballerst einfach drauf.
Das, vor allen Dingen, was ich ja auch jetzt beim Spielen gemerkt habe, wir haben ja den selben Level gespielt, wo du so eine Roboter-Invasion abwehren musst in Rio de Janeiro, war das, glaube ich, ne?
Ja.
Also du kannst da auch besiegt werden von den Gegnern. Das liegt aber nicht daran, dass diese unglaublich clever sind, sondern es lag in unserem Fall, also nicht wie wir beide, sondern die Gruppe, mit der ich dann gespielt habe, lag einfach nur daran, dass wir nicht gescheit zusammengearbeitet haben und uns die KI einfach einen großen Bossgegner und immer wieder kleine Gegner geschickt hat, die uns immer wieder angegriffen haben und wir halt nicht schlau genug waren, uns gegenseitig zu heilen oder zu schützen und dabei die kleinen Gegner und dann den großen fertig zu machen, sondern halt tump auf den großen Gegner drauf und hinten kriegst du von den kleinen Rücken geschossen, bäh, tot, ja.
Ja, gut.
Doof halt, ne?
Ja.
Aber das heißt ja nicht, dass, also die, immer noch dieses E im PvE, das macht immer noch nicht so viel Spaß.
Das eine, was ich cool fand daran, war die Story selbst tatsächlich. Also die Zwischensequenzen am Anfang und Ende der Mission, die waren cool gemacht.
Und zwischendrin auch, ja.
Und zwischendrin auch, die waren cool gemacht. Dieser Trailer, den sie gezeigt haben, war ja auch eine saucoole Sequenz. Also das kann halt Blizzard einfach. Die Overwatch-Figuren mag ich auch weiter. Ich finde die Welt interessant. Ich finde die Storyline cool. Also das ist tatsächlich was, worauf ich Bock habe, also mit diesen Figuren diese Welt zu erleben, mehr rauszufinden, die Story tatsächlich mal voranzubringen. Bislang war es ja immer, dass das alles eigentlich Flashbacks waren. Also Archivmissionen, Trailer über Origins und sowas. Und dann dieser eine Recall-Trailer, der, okay, jetzt rufe ich sie mal wieder neu zusammen. Und dann irgendwie May war, glaube ich, auch so ein bisschen, dass sie dann in die Zukunft schaut. Aber es war schon sehr viel rückblickend bislang immer. Mhm. Das ist halt die Welt, die wir aufgebaut haben. Und jetzt mal tatsächlich in dieser Welt was zu machen, außer irgendwie kontextlose Payloads in irgendwelche Basen zu schieben, finde ich cool. aber eben, also rein spielerisch, wenn man jetzt sagen würde, eine Kampagne aus solchen Missionen, 60 Euro,
Und du hast halt
dafür so, waren die nicht gut genug.
Und ich meine, du hast halt so viele Entwickler da draußen, die einfach neue Dinge ausprobieren, auch ein Hunt Showdown beispielsweise, die tun halt wenigstens, ne? Dann ist es halt diese, wie in Diablo 4, diese in den Rückenfallmechanik noch mit drin und sowas, wo du nie genau weißt, wer ist für mich, wer ist gegen mich oder so. Irgendwas in die Richtung.
Ja. Ja?
Also wenigstens ein Schritt vorwärts beim Multiplayer und der noch dazu von Blizzard, das heißt von eigentlich einem Team, was ja weiß, was es tut im Regelfall, sage ich mal. aber er fehlt. Ja? Also deswegen seltsame Ankündigung, cooler Trailer, aber irgendwie kein echter zweiter Teil. Also ich glaube, wie du gesagt hast, Maurice, es mag aus dem Druck heraus sein, irgendwas mal wieder veröffentlichen zu müssen. Die verstehe ich aber irgendwo auch, weil es geht halt nicht, dass man nur alle irgendwie 20 Jahre mal ein Spiel rausbringt und dann nicht monetarisiert die ganze Zeit, weil irgendjemand muss ja auch die Entwickler bezahlen. Aber von dem Blizzard auch, ne? Das ist ja auch immer eine Frage der Verhältnismäßigkeit, von dem Blizzard, von dem neuen Blizzard-Spiel auch ausgerechnet, erwarte ich mehr.
Ja, ne, auf jeden Fall.
Einen größeren Schritt. Was waren sonst noch?
Wir können allmählich zum Abschluss kommen. Eine Sache, die ich noch schade fand, da können wir auch noch ganz kurz drüber reden, war bei Warcraft 3 Reforged.
Ah.
Da gab es halt den Multiplayer zu spielen. Ah. Da gibt es jetzt nicht so viel zu sagen drüber. Es ist halt der Warcraft-Multiplayer, der jetzt schöner aussieht. Wir wissen ja schon, wie es aussieht.
Ja.
Ist ja auch, also ist ja weiterhin super, ne? Also ist ja immer noch ein super Strategiespiel und klasse aufgehübscht. Was ich nur schade fand, war, dass sie gesagt haben, dass sie die Idee zurückgefahren haben, mehr neue Story-Inhalte und sowas zu bieten. Also es wird jetzt, sie hatten ja letztes Mal so gesagt, so dass sie rückwirkend da noch Sachen einbauen wollen, zum Beispiel für Figuren, wo damals halt noch nicht klar war, wie wichtig die später mal werden, wie Sylvanas zum Beispiel. Da hatten sie gedacht, das ist ja irgendwie komisch für jetzt einen WoW-Spieler auch. Sylvanas ist gerade der Endgegner vom neuen Addon, also wahrscheinlich, weiß man ja nicht. Und in Warcraft 3 Reforged eine Mission und dann hat sie ein generisches Banshee-Modell und das war's dann auch irgendwie wieder.
Mhm.
Und das fand ich eigentlich cool. Also es gibt ja auch dann, und dann gab es offenbar eben auch tatsächlich Puristen, die gesagt haben, ihr fasst es bloß nicht an. Das ist doch, ich will das super, das war doch perfekt. Und ich kann das verstehen. Ich finde aber, wenn du schon nach, was weiß ich, genau, über 10 Jahren jetzt so ein Spiel auch so aufwendig wieder aufhübschst, dann habe ich absolut kein Problem damit, wenn ihr auch mit das noch inhaltlich ein bisschen anreichert. Ihr müsst es halt gut machen. Das ist immer, natürlich, wir waren schon oft dabei, ein Balanceakt. Aber ich meine jetzt erstmal, wie gesagt, also Blizzard ist ja dann doch noch in der Regel bei den fertigen Spielen ein Entwickler, der weiß, was er tut. Bei aller Kritik gab es bislang sehr wenige Blizzard-Spiele, die mir am Ende keinen Spaß gemacht haben. Auch Diablo 3 fand ich super zum Beispiel. Mhm. Bei allem, was man ihm auch ankreiden kann. Aber ich hatte sehr viel Spaß über viele Jahre damit. Und dann würde ich noch sagen, traut euch doch, dass ihr immer noch es drauf habt. Ihr habt ja auch immer noch einige der alten Entwickler. Also ist ja nicht so, als wären die alle weg. Traut euch doch, dass ihr neue Sachen einbauen könnt, die da reinpassen. Und ein anderes Interview war, das habe ich jetzt tatsächlich auch noch nicht verifiziert, aber es würde dazu passen, dass sie anscheinend auch bei den Zwischensequenzen wieder mehr dahin wollen, dass sie einfach die gleichen Zwischensequenzen wie früher haben, nur mit den neuen Modellen, also ohne diese konkreteren Animationen, dass Arthas da Uther zum Beispiel wirklich den Finger auf die Brust setzt, was er früher nicht konnte, weil das Modell keinen Finger hatte.
Ja.
Aber wenn du dann jetzt wieder sagst, ja, wir machen das wieder so wie früher, dass er da einfach nur oben leicht animiert auf dem Berg steht, weil mehr Animationen damals nicht gingen, dann finde ich das schade. Also ich finde auch cool, wenn ihr mir diese ganzen alten, geilen Storysequenzen jetzt mal noch mit moderner Technik auch gescheit animiert gebt. Für mich ist das nicht... Also das fällt für mich nicht darunter, einen Klassiker zu ruinieren. So, ich finde, das ist legitimes Aufbessern, wie es ein so aufwendiges Remake gerne machen darf und gerne machen soll.
Ja,
kriegen die vielleicht Druck, dass sie es ein bisschen schneller raushauen müssen?
Das kann natürlich auch sein.
Ihr macht jetzt nicht nur diese Detailverbesserung, ihr haut das Ding aus.
Also es kann sein. Die Beta hat sich ja offensichtlich schon ziemlich verschoben. Die sollte eigentlich schon Anfang dieses Jahres kommen. Trotzdem haben sie gesagt, sie sind weiter entschlossen, es dieses Jahr noch zu releasen. Kann sein, dass es auch daran liegt, das ist ein guter Punkt, dass sie gesagt haben, okay, fuck, all diese Zwischensequenzen neu zu machen, das dauert ja noch ein bisschen. Und erneut haben sie vielleicht eben den Druck, es muss jetzt in diesem Fiskaljahr bitte noch irgendeinen Release geben. Schwer zu sagen, könnte sein. Aber fand ich persönlich schade, weil ich eigentlich fand, dass Warcraft 3 Reforged da halt viel richtig gemacht hat, wo, finde ich, das StarCraft Remaster zu wenig gemacht hat. Also so gerne mehr, weißt du, weil das Original läuft mir ja nicht weg, das habe ich ja immer noch. Und jetzt nicht unbedingt, wie gesagt, anfangen so, ja, wir haben seitdem gelernt, dass RTS-Spieler Basenbau doof finden, deswegen machen wir Warcraft 3 jetzt zugänglicher und streichen den Basenbau, ja. Also es gibt immer Grenzen, wo man sagt, okay, jetzt geht ihr in Verhunzung des alten Werkes rein. Aber so ein bisschen eine Extended Edition, sage ich mal, zu machen, finde ich okay.
Ja, bei Warcraft 3 wäre das ja aber total back to the roots, weil ursprünglich sollte es ja dann viel weniger Basenbau haben mit den ursprünglichen Rollenspielkonzepten. Ich meine, es mag natürlich genauso sein, dass sie sich halt verrannt haben mit den Ankündigungen, ne, dass sie sich übernommen haben, dass sie irgendwie mehr wollten, als sie tatsächlich schaffen können. Also auch ohne Druck von außen. Das ist einfach dann, dass sie gemerkt haben, wenn wir das alles jetzt noch machen wollen, dann sitzen wir in 3 Jahren noch dran und irgendwie ist das auch nicht Sinn der Sache hier, weil es muss auch mal wieder neue Projekte geben. Was ich nur super schade fand, ist halt kein Release-Termin.
Ja.
Also wann kommt das denn jetzt?
Ja.
Ihr habt es vor einem Jahr angekündigt, es ist nur in Anführungszeichen ein Remaster. Ja, es ist kein neues Spiel und so. Also ich hatte fest damit gerechnet, dass es jetzt noch rauskommt, dieses Jahr im November, kurz vor Weihnachten.
Das Geilste wäre gewesen auf der BlizzCon und ihr könnt es jetzt kaufen.
Das wäre perfekt. Da haben ja manche auch darauf spekuliert. Also weil Ende des Jahres soll es kommen. Ende des Jahres kann durchaus Anfang November heißen. Ja. Also, dass da... ich meine, sie haben ja das Next Best Thing gemacht. Sie haben ja gesagt, jeder BlizzCon-Ticketbesitzer darf jetzt direkt in die Beta. Was ja auch
stimmt,
schon mal,
das muss ich auch noch machen.
Ja, das ist ja zumindest mal was. Aber ich meine, wenn man Blizzard kennt, wenn jetzt die Beta anfängt, da sie sagen es, aber ich meine, nie im Leben kommt das dieses Jahr noch raus.
Ja.
Also kommt gerne zurück in diesen Podcast und haut mir diesen Satz in den Kommentaren um die Ohren. Wobei, aber es ist Blizzard.
Vor allen Dingen, es kommt dieses Jahr nicht mehr raus, weil du müsstest es jetzt ja schon ankündigen, dass es vorm Weihnachtsgeschäft rauskommt, damit die Leute sich das Geld sparen, anstatt in Spiele
zu investieren.
Wobei man, also ich meine, die Beta ist ja jetzt eine technische Beta. Das heißt, eigentlich so Unit-Stats und sowas, also die ganzen Einheiten, wie die funktionieren, das gibt's ja schon, das ist ja Warcraft 3.
Ja. Ja.
Also klar kann es dann immer wieder mit der Engine-Wechselwirkung geben, dass dann irgendwie Zauber Y zu langsam ausgelöst wird, wenn man irgendwie dann auf den Button klickt oder sowas, dass sie das justieren müssen. Aber das werden sie ja auch intern schon getestet haben. Also ich glaube, vielleicht ist das ein guter Punkt, von Beta-Beginn zu Release kann ich mir nicht vorstellen, dass es nochmal ewig dauert. Mhm. Also das sollte dann doch, wer weiß, ja, ich bin kein Spieleentwickler.
Sagen wir mal geschätzt, früher.
Früher? Ach ne, Frühjahr.
Frühjahr 2020.
Ach so, ich dachte, früher. So, es kommt früher.
So, keine Ahnung, April oder so am besten.
April.
16. April oder
so. April 2020, da kommt doch nichts Wichtiges. Also das kann man schon mal, ich freue mich trotzdem drauf. Aber wie gesagt, ich war enttäuscht, dass es den Release-Termin nicht mehr gab. Und jetzt kann ich noch meine Vorgeschichte
erzählen. Ich wollte es gerade sagen, du hast es versprochen.
Hier liegt mein Zettel, ich habe mir nichts draufgeschrieben, außer Jay Allen.
Ausrufezeichen.
Alter Kumpel Jay Allen. Nein, ich hatte nur mal ein Interview mit ihm und dem Alex Afrasiabi, als sie noch im World of Warcraft Design Team waren. Also der Alex ist da, glaube ich, immer noch, aber Jay Allen Brack ist halt, wie gesagt, nun mal der Blizzard-Präsident inzwischen. Und in diesem Interview waren die beiden sehr sauer auf mich, weil ich sehr kritische Fragen gestellt habe. Und zwar der Alex Afrasiabi ist sowieso ein sehr, ich sag mal, kann ein sehr emotionaler Mensch sein, weil der früher schon in der EverQuest-Community einer der sehr lautstarken Spieler war, wie ein Jeff Kaplan, ne, Lead-Designer von Overwatch auch. Ja, also das waren alles sehr Menschen, die sehr lautstark, sehr kritisch gegenüber den Spielen waren, die sie gespielt haben damals.
Sie haben eine Meinung.
Ja, und die tun sie auch kund.
Ja, aber witzigerweise wollen sie es nicht, wenn dann jemand du bist ja dann auch ein kritischer Spieler, der jetzt halt bei ihren Spielen
ja,
ankommt.
Ja, da mögen sie es nicht so, genau. Und du hast halt, dieses Interview gibt es auch als Video noch, vielleicht können wir das auch noch einbinden, irgendwie in dem Artikel auf GameStar.de, wo man halt wirklich sieht, wie sie immer saurer werden anhand der Fragen, die ich stelle. Weil, also ich habe es auch bei ein paar waren halt auch fies formuliert, weil ich halt mal frage, irgendwie, ihr habt doch mal versprochen, dass ihr jedes Jahr ein Add-on bringen wollt für World of Warcraft. Und dann sagen die halt, nein, das haben wir nie versprochen. Und dann sage ich so, okay, vielleicht habt ihr es nicht versprochen, aber ihr habt es doch geplant oder zumindest mal kommuniziert, dass ihr es gerne machen würdet. Und trotzdem hat es nicht geklappt, woran liegt's? Und das war so wundervoll. Das war so. Und danach hat mir dann, als ich das mal hier auch den Kollegen erzählt habe, hat dann auch jemand gemeint, ach ja, stimmt, als ich dann irgendwie ein Jahr später ein Interview hatte, wieder mit denen oder mit einem von den beiden, hat mir dann die PR auch gesagt, boah, ja, letztes Jahr bei dem Interview mit Micha, da waren die dann aber ganz schön irgendwie so auf 180 hinterher. Ah, darin sonne ich mich. Ich habe auch schon mal den Dustin Browder, damals noch Lead Designer von StarCraft 2, danach an Heroes of the Storm gearbeitet. Den habe ich auch schon mal bei meinem StarCraft 2-Besuch damals in Irvine bei Blizzard verärgert, indem ich es gewagt habe zu fragen, warum es in StarCraft 2 kein viertes spielbares Volk gibt. Ne? Das habe ich nicht mal böse gemeint. Ich wollte es einfach nur wissen, warum sie halt gesagt haben, komm, wir machen halt weiter Menschen, Zerg und Protoss und halt kein viertes Volk irgendwie, das da noch dazukommt. Aber das war ihnen schon zu viel dann irgendwie, ne? Weil sie dann meinten so, der Typ ist ja gar kein Fan. Mag der StarCraft 2 überhaupt nicht? Also, ja.
Okay, das ist aber sonderbar, nachdem sie doch selber von Warcraft 2 auf Warcraft 3 zwei neue Völker hinzugefügt haben. Da können wir auch sagen, ein echter Warcraft-Fan hätte nicht gewollt, dass über Menschen und Orks hinausgeht. Ein echter Warcraft-Fan, das Spiel hieß doch Orks versus Humans. Also ein echter Warcraft-Fan, nee.
Also, wo waren die anderen Völker denn vorher?
Ja, eben.
Also wer weiß, was Sie jetzt nach deinem Diablo 4-Interview fragen. Fragt er uns hier nach Waffenprozentboni auf den Schaden? Hat er noch alle, hat er alle Tassen im Schrank? Wir wollen hier über eine düstere Welt reden, die man mit anderen Spielern teilt. Das ist schön, das ist cool und wir wollen nicht über Stat-Boni reden und Damage auf Ringen.
Das ist tatsächlich auch oft, ist ja so, diese ersten Interviews nach einem Spiel-Reveal sind ja teilweise strunzlangweilig, weil du willst ja einfach die knallharten Fakten in Erfahrung bringen. Das war auch so ein bisschen, Holger, habe ich danach drüber geredet, da war ja auch der Art Director dabei, der bestimmt ja auch super interessant hätte erzählen können, aber du hast natürlich nicht so viele Fragen über den Art Director, weil auch, ich meine, seien wir auch mal ganz knallhart und geben die Schuld auch nach draußen, es wollen dann auch weniger Leute lesen. Also egal, was der sagt, der kann dir bestimmt mega interessant erzählen, auch wie zum Beispiel, wie dieser Trailer entstanden ist, wie sie den Artstil designen und sowas, aber die Leute wollen erst mal wissen, muss ich immer online sein? Wie funktioniert die Shared World? Wie funktionieren denn Items? Ist das wie in Diablo 2 oder wie in Diablo 3? Und dann stellst du halt eben so sehr trockene Faktenfragen und hast ja auch, muss man leider auch dazu sagen, hast halt auch nur die 20 Minuten auf der BlizzCon oder sogar 10 teilweise nur, um dann möglichst viele, was auch dazu beiträgt, dass eben dann so viele Leute mit unterschiedlichen Eindrücken auch rauskommen, weil nicht jeder alles fragen kann.
Da hatte ich aber mal, das ist total richtig, was du sagst, gerade nach Ankündigungen. Erstens bist du faktenbasiert, zweitens dürfen sie meist nicht mehr sagen, als sie sowieso schon bei der Ankündigung gesagt haben. Das heißt, du hörst dieselben Sachen nochmal irgendwie in anderer, bisschen anders angeordnet. Was bei dem Diablo-Interview jetzt, finde ich, nicht so war. Da sind sie schon nochmal ins Detail gegangen und haben so ein bisschen mehr ihre Beweggründe dargelegt. Aber was ich mal hatte mit einem Diablo 3, auch Art Designer, ich weiß nicht, Art Director war er, glaube ich, nicht, aber auf jeden Fall jemand, der an den am Look des Spiels gearbeitet hat, war bei einem Besuch in Irvine, was irgendwie der 450. Anspieltermin zu Diablo 3 war, wo sie auch das Echtgeld-Auktionshaus angekündigt haben.
Das war ein schöner Termin.
Das Endsbeliebte, ja, aber mit dem konnte ich da nicht drüber reden, weil der hat damit nichts zu tun. Und dann haben wir einfach nur ein lockeres Gespräch drüber geführt, weil ich ihn halt gefragt habe, was machst du eigentlich? Auch ohne Kamera und nichts. Ich hatte nicht mal einen Voice Recorder dabei, das wurde auch nie veröffentlicht. Und er meinte, ich bin dafür verantwortlich, wie Dinge sterben in unserem Spiel. Was? Weil er hat die Sterbeanimationen sind sein Spezialgebiet und da hatten wir ein super cooles Gespräch drüber, was wichtig ist bei einer Sterbeanimation, wie die Monster umfallen, was aus ihnen rauskommt, wie sich das befriedigend anfühlen muss und sowas. Aber naja, es war halt nun mal der Termin, wo das Echtgeld-Auktionshaus angekündigt wurde. Also, was wird wohl dann der Fokus der Berichterstattung gewesen sein?
Richtig, natürlich. Also, das ist genau der Punkt. Aber ich finde halt, was ich halt oft schade finde, ist, dass du halt, und es ist ja auch natürlich verständlich, weil viele Journalisten, sage ich mal, sind ja auch tatsächlich darauf aus, einfach, was ist die böseste Headline, die ich finden kann, um dann Klicks zu kriegen oder sowas. Ich kann ja verstehen, dass ein Entwickler da auch drauf trainiert wird. Der kennt mich ja auch nicht erstmal. Der kann mich ja, der muss mich ja erstmal als potenziellen Feind auch sehen.
Ja, auch wenn er nicht kennen würde.
Aber ich fände es halt so cool, wenn es ein bisschen leichter wäre, Entwickler mehr mal in Sachen wie diesen Podcast hier zu kriegen. Weißt du, einfach mal eine Stunde plaudern, zum Beispiel mit dem Art Director von Diablo 4, ja. Super interessant, bestimmt. Super bis heute cool. Ist mein Lieblingspodcast hier der mit dem Siedlererfinder, wo man dann so ein bisschen in diesen, weil dann kommen die Leute halt auch aus diesem Modus raus, so ich bin jetzt hier, die Kamera läuft, der Journalist will eine Schwachstelle in meinem Spiel finden, damit er eine Headline finden kann. So ein bisschen, wir sind einfach zwei Fans von Spielen, die plaudern über die Spiele. Ja. Und ich persönlich finde solche Gespräche immer super interessant, aber du kriegst sie wirklich schwer zustande, gerade je professionalisierter der Entwickler ist. Und Blizzard ist halt sehr professionalisiert. Und die Leute sagen wirklich, die sind sehr durchtrainiert, dass sie wirklich wenig sagen. Was am ehesten kriegen das so englische Community-Streamer noch. So der Riker hatte so den David Kim, den Lead Systems Designer, eine Dreiviertelstunde in seinem Stream einfach ein bisschen ihn über jeden Scheiß ausgefragt oder so. Das geht ab und an. Aber den Zugang hat halt auch nicht jeder und gerade international ist das schwieriger. Wir haben ihn ja zum Beispiel zu CD Projekt Red, den Miles und den Philipp. Ja. Und das sind ja auch einige der besten Podcasts, die wir hatten.
Richtig.
Großartig. Sowas mehr würde ich so gerne machen, aber es ist halt oft nicht gut zu machen.
Es ist auch meistens ja immer schwierig, weil Entwickler oder Publisher ja immer arg zurückhaltend sind bei Spielen, die noch nicht veröffentlicht sind oder die jetzt genau jetzt gerade veröffentlicht werden, wenn das jetzt schon ein Jahr draußen ist. Das merkst du ja auch auf so Sachen wie der GDC oder auf so ganzen Entwicklerkonferenzen. Auf einmal reden die aus dem Nähkästchen und sagen, ja, das Spiel war halt ein Schuss in den Ofen und das haben wir dann eingestampft, das war ziemlich doof, da haben wir noch eins gemacht, das war auch nicht so gut.
Ja.
Und jetzt haben wir wieder eins, da sind wir zuversichtlich. Auf einmal reden die. Aber vorher oder gerade zum Release sind die so verschlossen und sagen nur, dass das, was sie wirklich dazu geschult sind, sagen, weil sie halt Angst haben, dass die Sales dadurch irgendwie einbrechen oder dass sie sich schlecht verkauft oder einmal
zu Recht ja auch durchaus. Ja klar, und dann sagst du einen Satz und er geht um die Welt. Ja, so funktioniert das Internet ja heutzutage. Dann sagst du halt irgendwie was Unbedachtes mal im Nebensatz, ja, wen interessiert denn schon die Farbgebung von Diablo? Boah! Ja. Okay.
Und nicht mehr grün.
Ja, und Reddit tobt vor Wut.
Ja, zum Beispiel der eine Typ, der halt gesagt hat, ja, klar haben wir Mikrotransaktionen. Ja. Also, das war offensichtlich, war der Game Director noch nicht bereit, das zu sagen. Ja?
Hat dieser Typ noch einen Job?
Das weiß ich nicht.
LinkedIn aufmachen, schnell nachschauen. Ja, genau.
Ex-Developer. Es ist ja auch was, was der Heinrich Lehnert immer wieder bemerkt, wenn er Interviews führt für Making-of-Reports bei GameStar Plus, wie auch zu Diablo 2, was wir jetzt vor kurzem veröffentlicht haben, wo er eben mit ehemaligen Entwicklern gesprochen hat, die aber jetzt raus sind und total aus dem Nähkästchen plaudern können, wie das damals war. Oder jetzt gerade knüpft er zarte Bande zu den Entwicklern von Dragon Age, wie das eigentlich damals war bei BioWare und entstanden ist, dann auch bald zu lesen bei GameStar Plus. Ja. Und damit sind wir beim Sales Pitch. Ja. Jede zweite Folge dieses Podcasts erscheint exklusiv bei GameStar Plus. Wenn ihr also cool findet, was wir hier machen, dann sei euch GameStar Plus ans Herz gelegt unter www.gamestar.de/Plus, schaut mal rein, da gibt's alles mögliche, coole, auch diverses zu Diablo, auch diverses von Maurice.
Richtig, 30.000 Zeichen zu Diablo 4, wenn ihr das lesen wollt, dann, ich habe wenn ich gucke, ich dachte so, ich bin da habe ich jetzt schon ganz gut abgeliefert hier für Plus-Chef Graf, und dann sehe ich, deine blöde Crusader Kings 3 Preview ist immer noch länger. Tja. Also, aber ihr seht, ihr bekommt eures Geldes wert bei Plus. Ich habe auch tatsächlich auf der BlizzCon nach dem ersten Tag, ich habe 2 Stunden geschlafen, um diesen Artikel mir halt aus dem Boden zu stampfen quasi. Micha ist dann, wie gesagt, am Samstag auch im Büro gewesen, um ihn direkt online zu stellen. Nur für euch, damit ihr dann sagen könnt, ja, mein GameStar Plus aber war die beste Kaufentscheidung dieses Jahres.
Ja, Held von GameStar Plus für diesen Podcast, Maurice Weber, zweiter Held. Holger Hart, ich danke euch beiden.
Ja, ich danke euch.
Immer gerne.
Ich danke euch allen fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder mit einer Folge für GameStar Plus. Macht's gut. Tschüss.
Adios.
Ciao, ciao.